Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medienkulturwandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Rotes Sofa. Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. und FJP Media.
Also, ich sitze heute allein auf dem roten Sofa. Wenn jemand Lust hat, mit mir zu reden, kann er gerne mit vorkommen. Können wir auch gemeinsam reden. Ich bin Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V., das sieht man da unten, beziehungsweise von der Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Und man sieht das jetzt auf dem Schild nicht, das Thema bei mir war einfach Gesellschaft digital gestalten. Also wie kann man, das ist sozusagen mein Schwerpunkt, ich habe nicht nur eine Methode oder so vorzustellen, sondern wie kann man digitale Gesellschaft, was können Medien beitragen, zur digitalen die Gesellschaft zu gestalten, was ist digitale Gesellschaft und wie nutzen wir digitale Medien? Und das erste Format, in dem wir das, was wir dazu machen, ist mit dem offenen Kanal Merseburg eine Reihe, die nennt sich Netzpolitischer Salon. Und da zeige ich einfach mal den Trailer für die nächste Sendung oder mit Ausschnitten aus den letzten.
Der Netzpolitische Salon ist eine Reihe, eine große Reihe, die wir gemeinsam veranstalten, wo es um Digitalisierung, Internet, gesellschaftliche Fragen geht. Und wir laden ein, diese Themen zu diskutieren. Was ist das Darknet?
Wir haben, wie gesagt, Kandidaten zur Europawahl eingeladen oder Netzpolitiker.
Gibt es ein Leben Post-Privacy?
Ja, das Thema Datenschutz, wir haben das Thema Urheberrecht.
Darknet ist ein digitales Netz, was sich vom sonstigen großen Internet abschirmt.
Und gebe jetzt mal zu Andrea Janssen, die bis unterwegs geguckt hat, was es so für Fragen im Netz gibt.
Ich glaube übrigens, Herr Schulze, dass gerade für unser Bundesland Sachsen-Anhalt das Internet eine der elementaren Zukunftschancen auch im wirtschaftlichen Bereich ist.
Wo gibt es vielleicht Räume oder welche Räume können wir gestalten, um eben doch uns souverän zu bewegen und sowas zu machen wie ein gesundes Internet?
Über diese IP-Adressen kann man halt wunderbar zensieren, wunderbar überwachen und das ist halt ein Nachteil.
Bitte nicht den Termin merken. Flyer gibt es hier noch ein paar, nur auch draußen. Ja, wir können ja mal bis zum Schluss hier, das ist, glaube ich, jetzt das Ende. Und das ist ein Format, wir machen das immer mal wieder in ganz loser Reihe, seit relativ zeitig, ich glaube 2014 hatten wir die erste Veranstaltung dazu. Haben dazwischen noch andere Reihen probiert und die Idee dabei ist es immer, offline und online zu verbinden. Dann muss man sagen, Netzpolitik ist ein wahnsinnig sexy Thema in Sachsen-Anhalt. Also wenn man dazu Veranstaltungen macht, ist meine Erfahrung, weiß nicht, wie es euch so geht, kommen aber wahnsinnig viele Leute. Ja, oder? Also ich merke das so, also wir haben in der Regel, also in Merseburg kriegt man in der Regel nicht mal die Studierenden, obwohl wir es also da an der Uni machen und wir haben im Studio, naja, doch gelegentlich auch mal 5 oder 6 Leute. Wir versuchen das an der Online-Beteiligung dazu zu machen, dass man also online teilnehmen kann, versuchen aber mal andere Kanäle, probieren das aus und man muss tatsächlich sagen, 2014 war das einfacher als heute. Also 2014 waren so Angebote einfach noch was Besonderes, da gab es noch nicht viele Leute, die es gemacht haben. Heute ist das so, wenn ich das jetzt über Twitter verteile, dann erreiche ich dafür, dass vielleicht 2 Leute sich den Livestream angucken, aber die werden auch nicht mitdiskutieren. Wir haben eine interessante Erfahrung gemacht dabei, das ist, was der Vorteil vom Livestream ist, es steht hinterher auch bei YouTube zur Verfügung und in der Mediathek des offenen Kanals und so weiter. Und da ist der große Vorteil, ist, dass sich Leute hinterher angucken. Und ich kann einen Livestream viel öfter bewerben als ein Video, was ich online stelle. Da kann ich jeden Tag vorher sagen, denkt morgen an den Livestream. Guck, geht keiner an den Livestream, aber das ist der große Vorteil. Aber ich wollte, habe ja gesagt, wir machen das ein bisschen interaktiv und da ich ja wusste, dass ihr viel zu schüchtern seid, um hier nach vorne zu kommen, habe ich gedacht, ich frage mal, was für euch Netzpolitik ist. Ihr habt doch bestimmt digitale Geräte mit. Keiner hat ein digitales Gerät mit? Vielleicht die 3 Leute? Was? Das reicht doch.
Ja.
Einfach mal Menti.com eingeben und den Code da oben.
Ach so.
Bin mal gespannt, was für euch so Netzpolitik ist. Soll ich dir meins geben?
Ich muss mal nachdenken, dann sagst du, ob
ich
weiß nicht, immer auf. Ich habe keinen Kartenbuch. Es gibt hier WLAN, genau.
Achso,
klar. Also ich kann auch mein Handy sehen.
Das ist
Wikibus.
Das ist
ein bisschen. die Folie ist ein bisschen abschirmend, deswegen sieht es hässlich aus, aber dafür glaubt es auch keiner mehr. Das ist also der beste Schutz für digitale Geräte.
Mein Browser ist überhaupt schon besser als das.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was so kommt, was Netzpolitik ist. Was da alles dazugehören könnte. Man kann, glaube ich, bis zu 10 Begriffe eingeben, man kann es auch vorher abschicken, man darf, sollte es so eingestellt sein, dass man auch danach noch wieder weiter mitmachen darf. Okay. Also ich habe es jetzt sehr offen geschaltet. Das, was wir jetzt machen, ist so das, was ich gedacht habe, wir machen mal so einen digitalen Dialog, ne? Weil der analoge ja hier nicht so richtig funktioniert. Ich sitze ja alleine auf dem Sofa. So, jetzt haben wir jetzt mal die Begriffe, die jetzt kommen, da merkt man, dass viele Medienpädagogen hier sitzen.
Vielen Dank.
Es war positiv. Was?
Ja, bestätigend.
Ja. Ui. Wie ist es? Da hat jetzt mal die 10 ausgenutzt hier. Ich meine, es ist natürlich klar, dass ich das jetzt nur mache, damit ich für meine nächsten netzpolitischen Salons die Themen habe. Ne, das ist sozusagen, dass ihr jetzt alle hier sozusagen meine Themengeber seid. Für den, und dann erwarte ich natürlich auch, wenn ich davon ein Thema nehme, dass mindestens derjenige, der das jetzt hier draufgeschrieben hat, dann auch zuguckt und mitdiskutiert online. Und, ne, also wir müssen nicht nach Merseburg kommen. Es ist nur, um den Rahmen klar zu machen. Tatsächlich haben wir eine ganze Reihe von Themen davon noch nicht gehabt. Also Privacy hatten wir schon, Hate Speech so ein bisschen mal so im Sinne von bei sozialen Medien hat das eine Rolle gespielt. Datenklau hatten wir noch gar nicht, Anonymität, also haben wir Privatsphäre, wir hatten ja diese Frage Post-Privacy, wir hatten es ein bisschen bei Big Data.
Ja, man kann ja immer wieder...
Ich sag, man kann immer weitermachen, wenn man will. Das ist ja extra so. Also Menti ist das als Tool bekannt, Mentimeter. Das ist einfach, es ist jetzt sozusagen das kommerzielle Tool. Es gibt auch ähnliche Tools, die frei sind. Also da müsste man sich, wenn man mehr als 2 Folien machen will, muss man sich das dann kaufen oder einen Account anlegen. Aber es ist eben ganz nett, solche Tools zu haben, wo man, also das ist jetzt noch die freie Version, wo man einfach sich so ein Feedback aus dem Publikum holen kann. Das ist so was, wo ich eben denke, das ist jetzt neben dem wir diskutieren über Netzpolitik, finde ich das ganz spannend, in Seminaren auch solche Sachen zu machen. Also gerade wenn ich altersgemischte Gruppen habe, also Jugendliche und Erwachsene in einem Seminarkontext und wir haben eher so eine klassische Podiumsdiskussion, was eher für die Multiplikatoren spannend ist, und ich habe für Jugendliche noch so ein Angebot, wo die immer die Themen mitsetzen können, und ich habe dann zu jedem Sitze vorne moderiere und sage, hier gibt es jetzt ein neues Thema, und dann schalte ich einfach die Folie um und dann kommt die nächste Frage und es können wieder alle mitdiskutieren und es gucken auch, das Podium guckt natürlich immer, was kommt hinten an, und es sind potenziell tatsächlich die Jüngeren bis Mittelalten, also ich komme jetzt von der Evangelischen Akademie, da sind immer auch ganz Alte manchmal dabei, deswegen muss man das sagen, die dann da mitdiskutieren. Also auch das für mich nochmal eine Frage. Ne? Ich sage, meine Grundfrage ist, wie können wir digitale Tools nutzen, um Gesellschaft zu gestalten? Das wäre eine Partizipation, ist hier ein Wort, das wäre ein Tool, wo man anfangen kann, wo man weiterarbeiten kann.
Muss ich ja gut, um einfach diejenigen, die ein bisschen schüchtern sind, auch mal so das Mut zu erzählen. Ne? Also
genau.
Diskussionsrunden ist es immer cool, man sagt, es stellt uns einfach die Frage, wenige geben die Hand.
Ja. Genau, also manchmal hast du ein geschlossenes Format und das Publikum darf sowieso erstens Fragen stellen, und das ist ja immer sehr, sehr hochschwellig. Hier ist auch noch ein bisschen hochschwellig, weil du musst noch schreiben können, so halbwegs. Ne? Ja, man darf das wirklich nicht unterschätzen. Also ich habe das zeige ja gleich noch Beispiele aus meinem Projekt mit Minecraft, und da habe ich gelernt, dass wie hochschwellig allein ein Brainstorming ist. Weil ich eben immer diese Schwelle habe, wenn da also ein Gymnasiast und ein Nicht-Gymnasiast zusammensitzt und der Gymnasiast einmal sagt, du kannst da nicht mal schreiben, dann ist das vorbei für den anderen Teilnehmer. Ja. Wenn ich das nicht wirklich sehr gut moderiert kriege. Und das sind halt andere Formen sinnvoll. Und diese Schwelle habe ich hier immer noch, aber ich habe den Vorteil, ich sehe nicht, wer es geschrieben hat.
Genau.
Also ich weiß es nicht, in der Regel nicht, also jetzt außer in so einer kleinen Gruppe.
Wer wertet denn das System
sehen, welche Wörter jetzt groß angezeigt werden, gar nicht, ist Zufall? Oder wenn jetzt wenn zweimal das Wort Datenschutz kommt, dann ist das jetzt...
Genau, also ich würde sagen, Datenschutz und Cyberkriminalität ist zweimal und der Rest ist halbwegs gleich groß. Also er tut das eigentlich, das ist jetzt, könnt ihr jetzt ja probieren, ihr könnt es ja mal ausprobieren, was passiert, wenn man einfach einen Begriff noch dreimal eingibt, ob der dann...
Zumindest hat er keine Wortfilterung drin, weil ich weiß nichts mehr.
Ja.
Ja, stimmt. Ja, ist immer größer.
Also ist jetzt sogar eine Filterfunktion der
Algorithmus. Ich könnte, und ich habe jetzt keine Filter für die Wörter, könnte ich Filter einstellen? Mhm. Das habe ich jetzt ausgestellt, weil ich dachte, jetzt für die Runde ist das jetzt für mich... Bei der Wand, da gibt es eine Standardvorwahl. Und es gibt hier noch alle möglichen anderen Tools. Ich zeige das gleich, aber noch eine andere Funktion, die man nutzen kann, also eine Umfragefunktion, die wir auch gleich noch nutzen können. Und ich würde aber vorher tatsächlich nochmal zu einem Minecraft-Projekt, was ich vorhin gesagt habe, kommen, nämlich eine Gedenkstätte. Wir haben einen Rundgang gebaut durch eine KZ-Gedenkstätte. Das ist immer wichtig, wir haben den Rundgang durch die Gedenkstätte gebaut. Das war die erste große Angst sozusagen im Computerspiel Minecraft und die erste große Angst aller Partner, die dabei waren und aller, die das von außen beobachtet haben, waren, oh Gott, die bauen jetzt ein KZ-Spiel, ja, da, wo ich dann SS-Schärke und sowas bauen kann, weil ja, das ist die große Angst, da kommt ein Computerspiel und jetzt will jemand mit Computerspiel was machen mit zur Erinnerungskultur. Und wir haben auch letztens eine Veranstaltung zur Erinnerungskultur gemacht, wo es immer noch Leute gab, die gesagt haben, das geht gar nicht, das darf gar nicht sein. Also Computerspiele ist viel zu, also verharmlost sozusagen, die Zeit. Wir haben das trotzdem mit der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Brettin im Landkreis Wittenberg uns zusammengesetzt und haben uns Jugendliche geholt, die Minecraft spielen und gesagt, wollt ihr nicht mal in Minecraft eine kleine Map machen? Und ich zeige mal einen Film. Also wie gesagt, man kann das hier auch ausprobieren. Alle, die das jetzt ausprobieren wollen, müssen jetzt beim Film weggucken, ne? Weil sonst ist der ja, sonst wissen sie ja schon, wie es geht. Achso.
Jugendliche gestaltet haben. Ein Projekt der Jugendakademie in Wittenberg in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Brettin. Ihr blickt jetzt hier auf eine Map, in der ihr das Schloss Lichtenburg sehen könnt, das im Nationalsozialismus als Konzentrationslager genutzt wurde. Und genau damit haben sich die Jugendlichen auseinandergesetzt und diese Map gebaut, die wir gemeinsam mit euch jetzt einmal durchgehen wollen. Zur Orientierung findet ihr hier zunächst eine Übersichtskarte. Das gesamte Schlossareal, das ihr hier auf dieser Karte sehen könnt, wurde im Nationalsozialismus als Konzentrationslager genutzt. Und wir würden jetzt gerne mit euch zunächst in das Zellengebäude gehen. Bevor wir aber losgehen, eine Info für alle die Map einmal selbst durchspielen wollen. Wenn ihr das ungespoilert tun wollt, dann solltet ihr jetzt aufschalten und das nicht weiter anschauen. Für alle anderen, wir würden jetzt mit euch losgehen.
Also wir gehen jetzt rüber in den Zellenbau. Der wurde vor der Gesetzzeit schon als Gefangenenlager, als Gefängnis genutzt. Und damals wurden hauptsächlich Sinti und Roma und Juden inhaftiert, also zur Gesetzzeit. Ja, da drinnen haben wir mehr Quests eingebaut, die wir jetzt durchgehen werden.
Okay, die Quests mit den Zellen habt ihr schon gemacht, deswegen gehe ich jetzt mal ein Stück weiter vor.
Kurz Pause.
Also die Frage bei sowas ist ja auch, was ist der Mehrwert von so einem Rundgang? Das eine ist, dieses Zellengebäude ist tatsächlich baupolizeilich gesperrt, ich kann es nicht angucken. Das heißt, wir machen hier was begehbar virtuell, was ist tatsächlich, was sonst nicht anzuschauen ist. Den nächsten Mehrwert sieht man gleich, wenn man jetzt in die Zelle von Ernst Reuter geht.
Ja, das war jetzt von 1936 bis 1937. Die Antwort, daher die Frage. Die Frage wurde halt gestellt, von wann bis wann wurde er inhaftiert? Ja. Jetzt gehen wir weiter.
Wir haben jetzt hier alles mit Chat gemacht, Chatfunktion gemacht, weil das die Variante ist, dass es am kompatibelsten ist, ohne dass ich irgendwelche Plugins, Mods oder sonst was mit ausliefern muss. Also man könnte Minecraft theoretisch
auch... Wir haben jetzt einen Raumteleportiert. Dort sind mehrere Infos.
Genau, das ist jetzt sozusagen einer, der Mehrwert...
Wir haben vier Knöpfe aufgebaut.
der Mehrwertgeschichten, ich kann mich in der virtuellen Welt einfach teleportieren. Ich habe Ernst Reuters, jetzt ein berühmter Häftling. Was mache ich? Ich verlasse den Zellenbau, ich teleportiere mich in eine Art Museum. Das ist jetzt hier nicht wahnsinnig schick ausgebaut, aber ich könnte jetzt hier richtig Bilder einbauen oder sogar Filme, wenn ich das wollen würde. Also das ist sozusagen nochmal, also was wir an der Stelle auch immer geguckt haben, was könnte denn ein Mehrwert von virtuellen Welten sein? Also was haben wir denn mehr, was kann man da noch lernen?
Wir haben mit Jugendlichen darauf reagiert, dass sie sich im Prinzip mit Geschichte auseinandersetzen mussten. Also war da das Interesse von Anfang an da? Das kann ich mir persönlich jetzt nicht so vorstellen. Oder wie habt ihr die Jugendlichen dazu befähigt?
Wir haben tatsächlich gelockt über Minecraft und gesagt, dass wir euch zeigen, also wir haben noch jemanden da, der sozusagen ein bisschen so eine Idee hat, wie man diese Programmierung macht und haben in dem Fall ältere Jugendliche, also Minecraft ist ja eher ein Spiel für die ganz Jungen. Und in dem Fall haben wir 12 oder 13, haben wir glaube ich gesagt, 13- bis 16-Jährige genommen und gesagt, ihr seid alle schon Minecraft-Experten und wir würden euch jetzt einfach mal zeigen, wie man so diese Programmierung macht, dass man da teleportiert wird, dass man bestimmte Sachen, ja, und das würden wir machen an einem Beispiel, also sie kannten das Thema vorher am Beispiel der Gedenkstätte und dazu einen Rundgang machen. Also die sind trotz des Themas gekommen. Oder vielleicht auch wegen des Themas, das weiß ich nicht genau. Aber viele sind auch gekommen, weil das sich mit Minecraft interessiert hat. Und das Spannende ist eben tatsächlich, also egal, ob jetzt die Map nachgenutzt wird oder nicht, der richtig spannende Mehrwert ist wirklich dieser Prozess der Erstellung, weil die sind natürlich intrinsisch motiviert gewesen. Das heißt, wir hatten die Situation, wir hatten einen Tag, um die Gedenkstätte kennenzulernen und das alles auszuholen. Die haben da ausgemessen mit einem Zollstock und sich die Biografien genommen und überlegt, welches Datum eignet sich für irgendeinen Quest, was ist irgendwas. Und da, am nächsten Tag hatten wir hatten da nicht geplant, wir hatten noch zwei weitere Tage zum Minecraft bauen und dann noch so eine Abschlussrunde geplant. Und die haben am zweiten Tag gesagt, wir müssen nochmal die Gedenkstätte, uns fehlen noch die Infos. Ja, und wenn ich überlege, dass man sozusagen Jugendliche dazu kriegt, 13-Jährige, die sich vielleicht vorher für das Thema nicht interessiert haben, dazu kriegt zu sagen, ich muss jetzt nochmal in die KZ-Gedenkstätte gehen, weil ich muss da noch was recherchieren. Dafür hat es sich alleine gelohnt, das Projekt zu machen.
Wir sind auch ähnlich gefragt, weil wir auch so ein Stadtprojekt eher in die Richtung versucht haben. Ja, das ist immer so die Schwierigkeit, das sind halt 5., 6., 7. Klasse zu argumentieren, warum man jetzt reden muss darüber. Also die haben dann sehr schnell so eine Frustration, dass sie unbedingt bauen wollen und nicht das Gefühl haben, wir labern ja nur so ein bisschen. Also dieses Reden, sich austauschen, wo brauche ich was hin, was brauchen wir überhaupt, wo müssen Straßen hin und so weiter, um das gemeinschaftlich bauen zu können. Das ist so die Schwierigkeit, das zu moderieren. Dass sie halt nicht sofort frustriert sind, weil wir wieder nur reden.
Ja, wir haben in den Minecraft-Projekten tatsächlich auch gelernt, dass wir dem Minecraft mehr zutrauen müssen. Wir haben es am Anfang auch gehabt, dass wir zu viel geredet haben. Wir haben dann festgestellt, das ist auch, also gerade für so Stadtprojekte oder Stadtentwicklungsgeschichten, ist das auch ein tolles Brainstorming-Tool. Also ich habe mit Jugendlichen mal zu Beginn der Veranstaltung, die kamen so langsam rein und gesagt, baut doch mal, wie ihr euch in Wittenberg seht. Und dann haben die auf der anderen Elbseite, also Wittenberg ist auf der einen Seite der Elbe, auf der anderen Elbseite ein Hochhaus gebaut. Man sieht sofort eigentlich, das ist es. Und das konnten die miteinander bauen, ohne groß miteinander zu reden. Und ich habe dann nur nachgefragt, was habt ihr denn hier gebaut? Und dann kam von ihnen, naja, wir haben es ein Stück weggebaut von der Innenstadt, weil die Innenstadt in Wittenberg ist alles Luther. Das ist auch toll, weil damit verdient die Stadt Geld, für uns ist das aber total uncool. Ja, also sind wir symbolisch weggegangen von der Stadt. Und man muss sagen, Wittenberg ist ein bisschen kleinstädtisch, ne? Es könnte schon mehr los sein. Also bauen wir symbolisch ein Hochhaus.
Also gar nicht quasi wie...
Sozusagen, wir haben sozusagen das Bauen als Brainstorming genutzt und ich habe dann, also wir, bis wir es Erfahrung gemacht haben, sie eher zum Reden zu bringen über das, was sie gebaut haben. Also dieses, was Ihnen ja ganz selber ganz wichtig ist, sich zu präsentieren, was Sie gebaut haben, wechselseitig. Und wenn wir diesen Prozess moderieren, also wenn wir jetzt mehrere Tage haben und wir jedes Mal am Ende sagen, wir machen eine Präsentation und jeder zeigt das, was er gebaut hat und die anderen geben nochmal ein Feedback und jeder sagt dann eben nicht nur, ich habe da den Stein genommen, sondern erklärt nochmal, was dieser Stein für ihn bedeutet. Und das ist eine Moderationsfrage, dann zu sagen, warum hast du denn die? Weil die sagen ja, da habe ich den Stein genommen, dann wissen die sofort, das ist wertvoll oder das ist was für schlechte Gebäude oder ja, keine Ahnung, ich weiß es aber nicht. Dann kann ich mal ganz dumm nachfragen, sagen, was bedeutet dieser Stein für euch? Ja, und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Und das lernen die dann aber, also das war auch für uns eine Erfahrung, dass man da diese Präsentationskompetenz wirklich lernt. Das Reden lernen für die und die da, und wir hatten auch ein paar Projekte mit einer anderen Schule, wo dann einer so am Ende die ganze Präsentation nochmal gemacht hat und wir haben es der Schule übergeben und die Lehrer wussten nicht, wer der Schüler ist, weil der redet in der Schule nicht. Ja? Die wussten, die hatten den Namen schon mal gehört, aber die haben dann auch gesagt, der hat in der Schule noch nie geredet und der hat 10 Minuten, dann eben, der hat versucht, es so einen YouTube-Stil zu machen, ne? Das ist unsere Schule hier und ich bin ja auch der, ne? Wie irgendwie so. Bisschen cool, aber, ja, und das ist eine ganz wichtige Kompetenz, ist eben zum Beispiel über diese Spiele reden zu lernen. Also ich glaube, wenn man Spiele benutzt, ist die Kunst, Und das ist tatsächlich auch für mich medienpädagogisch wirklich eine Herausforderung, dieses Spiel, diese intrinsische Motivation des Spiels irgendwie in das Pädagogische zu übertragen und zu nutzen. Und nicht irgendwie nur das Spiel, also man ist immer da versuchen, also mir geht es auch so, ich bin immer da versuchen, dann das, sozusagen das Spiel auch noch irgendwie dazuzusetzen. Und die Kunst ist sozusagen, diese Wege zu finden, wie da aus dem Spiel sozusagen das Spielerische erhalten bleibt. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber du darfst noch was fragen.
Haben Sie es auch mal mit Fortnite probiert?
Mit was?
Mit Fortnite an sich, im Creative Modus?
Nee, weil bin ich ganz gespannt. Gab es da Erfahrung?
Weil das...
Ja, hier ist noch ein Platz, hier brauchst du noch Platz.
Zumindest wird ja da in den neuen Sachen auch eigene Maps gestaltet. Ist vielleicht nicht so komplex wie Minecraft, als einfach länger existiert, ja. Aber es gibt dort auch Möglichkeiten, selbst Sachen zu erstellen, weil es ja mal näher dran ist jetzt an der Zeit.
Ja.
Politik, weil es halt aktuell im Gespräch ist und man sich dadurch dieser negative Kontext der Fortnite ja manchmal auslöst, vielleicht da ein bisschen abgemildert wird und solche Projekte auch in aktuellere Spiele.
Ja. Also genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Minecraft ist jetzt das Spiel, was jetzt in der Pädagogik ankommt, merke ich bei ganz, also bei ganz vielen Lehrern und so, die mich jetzt fragen. In Schulkontexten nutze ich übrigens meinen Test. Wo sitzen bleiben? So, würde ich mich nicht so alleine. Also da nutze ich dann meinen Test, das ist so eine kostenlose Version, die komplett frei ist und so in schulischen Kontexten, weil wir das nicht haben. Das kommt jetzt langsam in den Schulen an. Die fragen mich jetzt. Also ich, während der Hype sozusagen, dass ich, also ich hatte so 2015, 16 war das, oder auch vielleicht 14 haben wir angefangen, da war es wirklich so, ich habe ausgeschrieben, Minecraft plus politische Bildung, das Seminar war voll und ich dachte, super, weil politische Bildung kommt sonst keiner. Und wenn ich jetzt Minecraft da vorschreibe, kommen die plötzlich, ja? Das ist vorbei. Ja. Ja? Und insofern, ich habe mir Fortnite angeguckt in den ersten Versionen. So, und ich finde es tatsächlich heikel, so vom Spielkonzept, weil es ja wirklich, also gerade dieses Konzept, dass nur einer gewinnt, ja, letztlich in der Standardversion erstmal, finde ich schon mental eine Herausforderung, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet und auch was in der Jugendbildung einsetzt. Ich habe aber das gesehen mit dem Kreativmodus aber noch nicht gemacht. Gibt es aber eine Erfahrung schon mal ein Projekt gemacht?
Es gibt bei YouTube einzelne YouTuber, die das regelmäßig machen, sich da Challenges und Sachen kreieren. Also die haben ist vielleicht auch nicht pädagogisch sinnvoll von Call of Duty Sachen nachgebaut. Mhm. Also ist klar, also bekannte Maps nachgebaut, es funktioniert, also es kommt ja immer mehr dazu. Also es ist noch, also nicht so komplex wie hier, also nicht komplex wie bei Minecraft, aber es ist im Kommen, zumal Chapter 2 ja jetzt auch startet. Und Fortnite an sich, die neue Version, wird ja auch nochmal, also die haben die komplette Map auch geändert.
Ja.
Also es wird ja da auch Zusätze geben.
Also ich glaube, das, was wir jetzt gerade in unserem Gespräch deutlich wird, ist eine Frage, einen Zugang zu haben, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet, zu sagen, kann man deren Medien nehmen? Ja, kann ich mit, also so sind wir auf Minecraft, bin ich auf Minecraft gekommen, das wäre jetzt, ist jetzt sozusagen der Punkt 10 Jahre oder 9 Jahre später oder 8 Jahre später sozusagen, nachdem Minecraft richtig anfängt populär zu werden, ist ja jetzt ein Jahr Fortnite, jetzt ist höchste Zeit auf Fortnite zu setzen, bevor das auch wieder vorbei ist. Wäre jetzt, wenn man so pädagogisch denkt, muss man immer reflektieren, finde ich sehr genau, was macht man mit dem Spiel, was nimmt man mit, wofür geht's, will ich das trotzdem machen? Und ich finde es trotzdem eine Versuchung, also ich finde es wert, das zu überlegen und das zu machen. Weil ich erlebe es andersrum, so wenn wir über Partizipation mit Kommunen reden. Ich muss mal ganz kurz noch die eine Frage machen, weil ich habe ja nicht mehr viel Zeit, dann erzähle ich das weiter. Ja. Weil ich hatte ja noch die Frage, ich habe ja noch eine zweite Frage drin. Welche Themen sollten mit digitalen Medien bearbeitet werden? Das muss jetzt auch noch gemacht werden. Das ist einfach, da kann man nur eine Auswahl treffen. Es gibt nur 4, ich habe nur 4 Sachen vorbereitet. Und man kann sich dann darüber ärgern, dass die Themen, die richtigen, die wichtigen, nicht dabei sind. Also was ich, glaube ich, spannend finde, ist mit diesen Medien aufnehmen, ist, dass ich erlebe, digitale Partizipation heißt ganz oft, dass ich irgendwie, also die Kommunen zum Beispiel sagen, ja, wir müssen jetzt ins Netz gehen, weil das sind die ganzen Jugendlichen und dann stellen sie irgendwo eine Internetseite hin. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als die Partizipationsmöglichkeit im Keller, die sie auch haben. Wo ich bei irgendeinem Bebauungsverfahren den richtigen Keller finden muss und zufällig irgendein Thema, wenn ich an dem Thema interessiert bin, ist es gut, dann finde ich das. Aber wenn ich nicht interessiert bin, komme ich nicht. Und das nochmal im Blick zu haben, finde ich total wichtig, zu sagen, was sind die Tools junger Menschen. Also insofern, aber ich muss, glaube ich, aufhören, ne? Nee, darf ich noch 3 Minuten reden? Wer ist als nächstes dran?
Ich finde, es passt hier mit Gesprächskultur, dass man da, also das weiß ich, das meiste nennt, das passt so gut zu dir.
Zu mir?
Zu deinem Thema.
Ach so, ja. Wir sind sozusagen schon, wir sind im schleichenden Übergang.
Genau.
Ja. Also wie gesagt, also ich wollte noch mal ein bisschen berichten sozusagen, dass wir als Akademie versuchen, als evangelische Akademie versuchen, mit ganz unterschiedlichen Methoden und ganz unterschiedlichen Themen wir sind eigentlich einfach am Ausprobieren. Ja, und ich glaube, das ist es wert, auch zu tun und zu teilen und auch weiterzumachen. Und wir haben das eine nochmal, die herzliche Einladung zum Netzpolitischen Salon nächste Woche online, ne? Und unter www.okmu.de findet man alles oder auf dem Flyer stand auch unsere Adresse von der Jungen Akademie Wittenberg, also jürgen-a-w.de. Also bitte online beteiligen, ja, oder nach Merseburg kommen. Piam, du machst die Kamera, ne?
Ja.
Also wir brauchen noch eine zweite Kamera.
Was?
Wir fahren
aus Magdeburg mal fast 2 Stunden.
Nee, aber dann ja einfach online beteiligen. Dafür gibt es das ja online. Das gibt es im Livestream, das kann auch hinterher angeguckt werden.
Wenn du quasi Minecraft das Projekt hast, gibt es in ein paar Monaten so eine neue Version von Minecraft. Und nicht Minecraft an sich, sondern eine komplett überarbeitete Version. Mhm. Da sind sie jetzt alle ganz gespannt drauf, weil Minecraft ist ein Stück, wie gesagt, älter und wir haben jetzt auch das komplett neu überarbeitet. Mhm. Nur noch auf den Startschuss und dann werden alle auf das Neue gehen. Das ist jetzt aktuell so bei denen, was Hype ist.
Ja.
Das wird dasselbe System sein wie bei Minecraft. Das heißt, du kannst das Wissen, was du hier hast, darüber programmieren wahrscheinlich und alles, kannst du quasi eins in die neue aktuelle Spiele
übertragen. Das Problem ist, dass das eben leider nicht funktioniert. Also wir haben es bei der Map schon, die läuft schon, die Map ist sozusagen, also wir haben 2 Maps gebaut, die eine mit Minecraft 1.11 und die andere mit 1.12 und ab der 1.14 laufen die nicht mehr. Ja. Weil sie dann große, also wir müssen, weil es bei Minecraft nicht schlimm, weil man kann immer auch die alten Versionen benutzen. Mhm. Aber wir stehen sozusagen schon aus den letzten neuen Versionen, müsste ich das mal komplett neu bauen. Ja. Also das ist so eins der Probleme, das man dann hat, dass wir in pädagogischen Zyklen relativ lange denken, dass wir sagen, wir bauen sowas mal und bevor ich jetzt zu so einer Map dann auch noch das pädagogische Arbeitsmaterial habe und noch 23 Leute informiert habe und dann die ersten, also bis die ersten Schulen auch aus dem Landkreis Wittenberg zu uns kamen, hat es eben 2 Jahre gedauert, nachdem das fertig war oder nachdem wir den Medienkompetenzpreis gekriegt haben, knapp 2017 hatten wir den gekriegt und dieses Jahr im Frühjahr habe ich das erste Mal das in einer Schule.
Dieses Tool wäre das bei verfügbar, wenn ich dich jetzt anschreiben würde oder sagen, dieses Minecraft,
also diese Gedenkstätte. Diese Gedenkstätte ist HistoryPath, kannst du einfach runterladen. Gehst auf www.aw.de/HistoryPath.
Wäre bei uns für die Zone vielleicht ganz.
So, und dann könnt ihr das machen. Wir sind auch dabei, gerade ein pädagogisches Material zu erstellen, aber das haben wir noch nicht gemacht. Und der Film selber, den veröffentlichen wir, also der muss noch ein kleines geschnitten werden, deswegen habe ich noch nicht ganz gezeigt. Der wird jetzt veröffentlicht im Rahmen der bundesweiten Netzpolitischen Tage. Kann man den, der ist ja viel wieder für die Multiplikatoren wichtig, damit die wissen, was da passiert. Aber die Map ist jetzt schon zu, kann einfach gedownloadet werden und ist wie gesagt bis 1.12 läuft sie flüssig. Jetzt haben wir, glaube ich, sogar 1.13 gehabt, ne?
Das ist
1.12 läuft die flüssig, kann man einfach runterladen. Und also würde mich auch mal interessieren, die haben sie jetzt immer eingesetzt in Kombination mit dem Besuch. Also wir haben jetzt zum Beispiel, also bisher war es so, dass das Schulklassen waren, die in die Gedenkstätte gefahren sind. Wir haben danach ist ein Thema im Geschichtsunterricht ist, wie kann man Erinnerungskultur aktualisieren. Und dann spielen die diese Map nochmal durch, verstehen Sachen nochmal anders, haben nochmal einen anderen Blick auf die ganze und können hinterher überlegen, was war jetzt gut an dem Besuch und was war sozusagen, was hat mir besser gefallen, was ist der Vorteil von der digitalen Map. So, aber ich fände es nochmal total spannend zu gucken, ob das funktioniert, ob da was hängen bleibt, wenn das noch Jugendliche machen, die einen ganz anderen Kontext haben. Aber da vielleicht ist sogar dieses Mein-Handy-Projekt, wo man die Handystation macht, ist noch unverfänglicher. Das funktioniert noch besser und da gibt es auch ein Arbeitsmaterial dazu. Also wenn man einfach mein Handy, also wie Minecraft und ein Handy zusammensucht im Netz, findet man das entweder bei uns oder sonst gibt es auch bei mit der Handyaktion NRW gemacht. Da gibt es richtig ein pädagogisches Arbeitsmaterial mit Anleitung, wie man auch das einbinden kann in eine pädagogische Einheit. Also da könnte man am Anfang eine Aufstellung machen, Meinungsbarometer mit bestimmten Themen zur Handyproduktion anschließend. Geht man in die Welt, kriegt den Auftrag dann dazu, einen Text zu schreiben und hinterher präsentiert man den Text und baut das ein. Das haben wir also im Unterricht auch so gemacht, dass wir das so eingebaut haben, im Gesamtkontext. Gut, dann, wenn du schon hier sitzt, dann gehe ich einfach, oder wer macht weiter?
Das ist gut, ja. Ich weiter. Die Frage war, welche Themen durch mit digitalen Medien bearbeitet werden und Sieger war die Gesprächskultur.
Und damit übergebe ich an die
Staude, ja.
Staude, sozusagen.
Aber du, Handy, sagen, kann ich deine Drin nutzen, dann muss ich nämlich meine PowerPoint laden.
Also haben wir das hier auf dem anderen schon drauf? Die ist, glaube ich, auf dem anderen schon drauf, oder? Dann musst du nur wieder umstecken.
Ja.
Du kannst auch bei mir anstecken. Nee, dann steckst du doch hier an, ist doch gut, dann ist doch einfacher. Hier hast du auch ganz viele, oder? Soll ich die einfach mal in die Zeit
rein? Genau, ich versuche es mal zu finden.
Also, nee, nicht zurücksetzen.
Nee, will ich auch nicht.
Versuch ansonsten alles.
Den gut. Arbeitsplatz, ich suche meine den Ordner, machen wir vielleicht das so hier drin.
Ja. Ja, doch. Da USB-Laufwerk, da Schuka da oben.
Ja, ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich es nicht ganz schaffe. Folgendes. Ja, ich bin relativ neu bei Projekt Versprechen auf FLP Media angegliedert. Also was heißt angegliedert? Mit drin. Betreue quasi das Projekt Versprechen Hass im Netz begegnen. Ist relativ neu, ist 2018 in Betrieb, befindet sich also quasi noch in der Ausbauphase. Vom Hintergrund her, also wir versuchen das relativ juristisch zu betreuen, deshalb bin ich von Haus aus auch Rechtsanwalt.
Ich mache ein Foto, ja.
Du willst ein Foto machen, natürlich. Ja. Ich kann weitersprechen, oder?
Ja, klar.
Ich nicht gut. So. Und zwar, ja, wir versuchen das juristisch zu betreuen. Ich habe eigentlich mir Gedanken gemacht, was ich euch näher bringe, um die Arbeit in Versprechen, weil es ja noch relativ jung ist. Deshalb bewegt sich der Großteil der Arbeit erstmal im Aufbau. Das heißt, wir versuchen erstmal Leute zu informieren, zu beraten, zu stärken. Das sind so dieser Dreiklang, der so was Versprechen quasi ausmacht. Aber Ziel sollte es sein, die juristische Durchsetzbarkeit von Hate Speech, von Hassrede auch wirklich den Betroffenen zu helfen, also sprich juristisch zur Seite zu stehen. Das ist quasi der Hintergrund, ist brisanter denn je, allein von den spannenden Projekten, die ich heute so mitbekommen habe, von den einzelnen Panels an sich, merkt man, dass es eine hohe Brisanz hat. Jeder hat irgendwie Schnittstellen damit und das ist eine sehr, sehr große Unsicherheit. Da kann man Multiplikatoren an jeder Ecke nehmen, ob das Lehrer sind, ob das Jugendliche sind. Also man kann sich in fast jeder Stelle hineinversetzen, wo das Thema brisant wird. Und das ist eine enorme Unsicherheit. Ich bin derzeit noch allein. Die Stelle soll quasi aufgestockt werden zu zweit. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein gegenüber der Masse. Also wir befinden uns, wie es halt anwaltstätig meistens ist, in massiven Unterzahl. Und das ist ein Kampf auf jeglicher Hinsicht. Also es ist nicht einfach. Deshalb habe ich zur Einführung quasi Meinungsfreiheit, heißt auch Respekt für andere Meinung zu haben. Deshalb fand ich den Comic ganz lustig, um einen zu setzen. Jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Ich habe ein bisschen, das, was ich eigentlich größtenteils mache, ist Wissen vermitteln. Das heißt, was kann ich, was ist strafbar, was ist nicht strafbar, wo sind die Dimensionen, weil unter dem Sammelbehälter Hate Speech, was Sie sehen, wird im Prinzip vieles gefasst, was juristisch eigentlich nicht unbedingt immer dasselbe ist. Also die Begriffe klaffen definitiv auseinander. Deshalb ist die Frage an Sie, die jetzt quasi da sind, was ihr euch wünscht, ob ihr eher aktuelle Themen besprechen wollt, weil in letzter Zeit gab es auch aus aktuellem Anlass nicht nur den Anschlag in Halle, sondern auch einige brisante Urteile, die Neuerungen gebracht haben, die auch teilweise Rückschläge sind. Das könnten wir besprechen. Ich kann euch aber auch eine kurze Darstellung der Thematik geben. Ich weiß, 20 Minuten reichen bei weitem nicht, da reichen auch keine 3 Stunden dafür, was so eure Zielsetzung ist, was ihr euch wünscht in euren Projekten, wo ihr Schnittstellen habt, wo ihr unsicher seid. Vielleicht machen wir es als Fragerunde, vielleicht präsentiere ich selber was. Ich weiß es nicht. Ich habe im Prinzip einen thematischen Ansatz, das heißt etwas, so ein bisschen, wo ich euch sage, wer davon betroffen ist, was Ursachen sind, was strafbar ist, Gesetzeslage, aktuelle Urteile, je nachdem, was ihr euch wünscht. Dann bräuchte ich ein bisschen Feedback von euch, dann kann ich das, zumindest die da sind.
Also ich finde die aktuelle Lage eigentlich interessant tatsächlich.
Die aktuelle Lage,
ja, als
dann, also das sind so Formen, dann muss ich mal ein Stückchen, also die aktuelle Lage, das was derzeit so ein bisschen diskutiert wird als Lösungsvorschläge, man hört immer nur, man kann nichts machen und man kann sich gar nicht zur Wehr setzen, deshalb habe ich das in einer Dreiteilung gemacht, in der Makro-, Meso- und Mikroebene, tolle Begriffe. Was derzeit es ist schon viel da, also wir haben bestehende Gesetze, die auch da sind, die hat man vorhin im anderen Panel schon gehört, im Strafgesetzbuch und auch zivilrechtlich. Strafrechtlich hat man sie da bereits. Das Problem dazu ist, wir haben eine massive Ressourcenknappheit. Das heißt, wir haben weder Personal noch auch die Ressourcen, um das zur Anzeige zu bringen. Die Straftatbestände sind meines Erachtens nicht ausreichend, aber sie müssen angepasst werden. Deshalb diskutiert man, weil wenn man über Hassrede spricht, kommt man nicht umher, über Social Media zu sprechen, also über Plattformen. Das wird dann wieder relativ technisch, sodass man dann auch über gewisse Algorithmen reden muss. Das mag jetzt fernab vom Juristischen sein, aber alles, was Sie bei Facebook beispielsweise angezeigt bekommen, wird von einem Algorithmus programmiert. Also da sitzen Menschen dahinter, die Ihnen genau sagen, was, wie, wo angezeigt bekommen. Die filtern Ihre Freunde, Sie wissen ganz genau, wo Sie an welcher Stelle wie lange drauf sind. So, und dann diskutiert man derzeit aktuelle Stimmung, da fehlt ein Wort, Social Bot soll das heißen, das hat es noch Formatierung wahrscheinlich weggehauen, die Haftung und die Regulierung des Social Bots, also Menschen, da verbreiten Informationen oder dieser Hate Speech kommt teilweise auch von Fehlinformationen, versucht man diese Social Bots auch zu regulieren. Also das sind Maschinen, die menschenähnliches Verhalten imitieren. das versucht man zu regulieren, weil das gibt es vorher nicht. Also das gab es nicht, wird es auch nicht, wird aber immer brisanter, weil halt Menschen dahinter sehen, die sowas programmieren. Man überlegt eine Kennzeichnungspflicht von Plattformen. Facebook hat das teilweise jetzt schon, aber auch nicht ausreichend. Da das Internet nicht an der deutschen Grenze endet, sondern weltweit ist, der Geist ist aus der Flasche, in dem kommt man auch nicht wieder rein, muss man überlegen, ob man für eine Rechtekarte, Roboter und Systeme, künstliche Intelligenz, das mag weit ab von Hate Speech sein, aber man muss sich, Hate Speech ist nur das Phänomen, was am Ende steht, aber wie es dazu kommt, ist sehr viel mit Kommunikation zu bestanden. Was sehe ich, was bilde ich, in welchem sozialen Netzwerk bewege ich mich und wie sind meine Freundeskreise, wie ist das Stimmungsbild? Das ist eine sehr, sehr technische Angelegenheit auch dazu, also nicht nur rein juristisch. Das Phänomen. Man braucht neue Entwicklungen. Das Strafgesetzbuch ist von 1871, also das hängt weiter hinterher. Da gab es teilweise gar kein Internet, also da sind Straftatbestände einfach auch nicht aktualisiert worden. Und das wichtigste Punkt: Institutionen und Ressourcen. Das merkt man dann auch hier. Man diskutiert, sogenannte Algorithmenräte einzuführen. Das ist das, was propagiert wird. Und man sagt, man braucht Institutionen, die sich genau damit in der Forschung beschäftigt. Was machen Algorithmen mit uns? Wie werden Informationen verbreitet? Man muss auch für die Forschung die Plattform zur Verfügung stellen. Da ist Facebook sehr, sehr, man prüft es wohlwollend. Das heißt, alles, was wir als Pädagogen empirisch nachprüfen, man muss es auch forschen daran. Also man muss die kompletten Datensysteme, die in einem Social Network dahinter stehen, die API-Schnittstellen auch für die Forschung freigeben. Man muss Möglichkeiten haben, das, was wir empirisch sehen, auch anhand der Datenbasis zu überprüfen. Das sind Sachen, die derzeit da sind. Auch, man muss Werbebotschaften, ein allumfassendes Werbearchiv, das heißt Nachrichten etc., die wir bekommen, müssen geprüft werden, ob was ist Werbebotschaft und was ist keine Werbebotschaft, damit der Empfänger differenzieren kann. Ist es jetzt etwas, womit ich mich eher auseinandersetzen muss oder halt nicht? Vielleicht hilft auch ein Warnhinweis, wenn ich Inhalte teile. Jeder kennt es persönlich, man klickt schnell auf Inhalt teilen und merkt dann erst, okay, das ist überhaupt nicht funktionswert. Dass vielleicht so ein Banner eingefügt werden müsste, um zu sagen, bevor Sie das teilen, klicken Sie auf Ja. Das hilft nicht unbedingt, aber es hilft, die Sachen einzudämmen. Weil, wie wir aus dem Anschlag von Halle gelernt haben, innerhalb 24 Stunden wurde das Video 1,8 Mal gelöscht. Also dann sehen Sie, dass es vom Zeitfaktor her sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr viral alles auch sich verbreitet. Mit so einem Werbehinweis oder Warnhinweis kann man vielleicht Sachen auch eindämmen. Jetzt kommen wir vielleicht dahin, auf der Mikroebene, was jeder für sich tun kann. Man überlegt auch, Informatiker mit ins Boot zu holen, weil es gibt ethische Leitwerke und Richtlinien, knüpft wieder an die Algorithmen an. Das bedeutet, es gibt kein Modul für die Informatiker, wo man überlegen muss, auch die müssen ethische Richtlinien und Leitwerke, weil die programmieren das, was wir sehen. Man muss Mediendaten-Algorithmenkompetenz, also auch für die Begriffe Analyzing, Tracking, Cookie, Advertising, das sind alles Begriffe, die man mal gehört hat, alles schön Englisch. Aber keiner kann im Endeffekt damit was anfangen. Man muss aufklären, was macht eine Seite mit mir, welche Daten gebe ich preis, was haben die alles von mir. Das muss man aufklären. Und auch, ist vielleicht vermessen zu sagen, weil ich kein Journalist bin, ein verbesserter Standard im Journalismus. Was ich damit meine ist, die bestehenden Standards müssen eingehalten werden, weil die werden teilweise unterschritten, weil die haben mit sinkenden Auflagezahlen zu kämpfen. Und auch teilweise auch muss jede Nachricht auch geteilt werden, also Stichwort Informationswert. Muss ich alles auch der Gesellschaft preishaben? Hat es einen Informationswert, wirklich? Muss man überlegen, weil das sind alles Maßnahmen, die gegen Hate Speech wirken. Naja, natürlich gibt es noch, das kennen Sie auch, das effektivste Mittel, was gegen Hassrede im Netz verwendet wird, ist Counter-Speech, auch wieder Englisch, übersetzt eigentlich Gegenrede. Was Vor- und Nachteile sind, lässt sich trefflich spekulieren. Man versucht damit einfach eine Änderung der Diskussionskultur, indem man sich einfach aktiv mit dem Hater auseinandersetzt, damit er auf Argumente eingehen muss, er muss sie reflektieren. Das ist nicht das Allheilmittel, aber es ist etwas, was jeder üben kann. Es ist etwas, was in Workshops auch geübt werden kann und auch dauerhaft, aber es fordert viel Zeit und es ist nicht einfach. Weil der Hater hat es einfach, er muss einfach nur einen weiteren Hasspost senden und ich muss mich damit beschäftigen.
Ich finde es dann halt auch belastend, wenn man das probiert jetzt bei sozialen Medien, wenn man dann irgendwie sieht, dass da der Hasskommentar schreibt und du versuchst dagegen zu reden, dass das meistens nicht viel bringt und dich das nur noch entweder aggressiver macht oder dich mehr runterzieht.
Das ist.
Und deswegen, also bestimmt kann das auch funktionieren, sozusagen dieses Counter-Speech. Ich glaube häufig auch vielleicht im Schutz der Anonymität für denjenigen, der die Hassrede macht, dass der gar nicht auf die Argumente dann eingehen will. Oder, ja,
also. Vollkommen klar, man hat in Berlin teilweise, getestet, in einem Workshop hat man Counter-Speech probiert. Die Leute haben 20 Minuten gebraucht, um auf einen Post zu reagieren, der hätte alle 2 Minuten reagiert. Also daran sehen Sie, dass es ein Zeitspektrum ist, das völlig auseinander diffundiert. Ich muss natürlich auch sagen, der Header muss auch breit sein. Viele sind dafür nicht bereit, viele schreiben auch Klarnamen schamlos rein. Also das Unrechtsbewusstsein ist beim Header überhaupt nicht da. Also er ist fest davon überzeugt, dass das, was er macht, auch richtig ist. Ja, bitte, Sie haben sich gemeldet.
Ja, also ich mache das regelmäßig im Netz.
Ja.
Also dass ich Gegenkommentare sozusagen poste. Und ich weiß, dass da eine emotionale Distanz einfach bedarf und man sich nicht davon mitreißen lassen darf. Aber ich finde, es ist unglaublich wichtig, das zu tun, egal ob man den Gegenüber erreicht oder nicht, weil ja nicht nur derjenige, dem ich antworte, das liest, sondern alle anderen. Und diese Meinung, die er vertritt oder diesen alternativen Fakt, den er da wiedergibt, den lesen, keine Ahnung, tausend andere Menschen. Und wenn das so stehen gelassen wird, dann wird das so als normal.
Selbstverständlich, kein Raum
lassen. Deswegen finde ich es wichtig, trotzdem etwas zu sagen. Ob das jetzt in Form von Fakten stattfindet oder man mit Humor kontert, das ist vollkommen egal. Ich finde es wichtig, überhaupt ein Zeichen zu setzen.
Vollkommen richtig, keinen Raum lassen, die Präsenz zeigen. Das ist ja das, sie bewegen sich ja auch in gewissen Filterblasen, Echoblasen, wo genau diese Hater auch drin sind. Sie sind ja massiv in der Unterzahl. Also wenn sie da reingehen in die Foren, wo ihr die eigene Kommunikationskultur ist. Du hast auch noch was.
Genau, wir haben es bei der Initiative, da gibt es jetzt auch bei allen möglichen Beiträgen wirklich so weiter. Ich habe es mit Planern, ich sage, es müsste erst moderiert werden, es könnte verklagt werden. Aber es gibt eine junge Frau, die immer konsequent Counter-Speech macht. Und es gibt inzwischen genug Leute, die sie liken, sodass ihre Beiträge zwar nicht die meisten sind und nicht gegenhalten können, aber immer die am meisten geliked. Und das macht ja auch was. Also wir sind inzwischen eine große Gruppe von Leuten und bei Wittenberg Weltoffen und so, die tatsächlich erfolgen, um zu sehen, wenn sie irgendwo was dagegen schreibt, dann das liken. Und dann hat ihr Beitrag nur 15 Likes und die Hater-Sache nur 3. Und das bewirkt ja auch was, glaube ich. Und ich glaube, da ist es aber wichtig, dass es so jemand gibt, weil sonst würde der Eindruck entstehen, das ist die Meinung. Und das sind eben unterschiedliche Ebenen. Und dann finde ich es ganz spannend, sozusagen, auch wie man es mit Humor machen kann. Gab es in Berlin oder gibt es in Berlin noch ein Projekt von
der
Evangelischen Akademie, ist Netzteufel. Und die sagen nämlich Hope-Speech statt Hate-Speech. Und haben alle möglichen Tools gemacht, wie man mit Spaß sowas machen kann. Da gibt es halt Tools, ich habe das nur gesehen, wo man die Schriftart umdrehen kann und dann steht alles rückwärts drin. Und dann sitzt nämlich plötzlich die andere da und dann ist plötzlich die Frage, wie machst du das? Ja? Und das ist einfach mit einem kleinen Code und plötzlich ist die Diskussion eine ganz andere, ja, weil tausend Leute sich fragen, wie machst du das, wie hast du das jetzt hingekriegt? Oder die haben so Bilder entworfen, kommt es aus einem kirchlichen Kontext, und die haben so kleine Bilder entworfen, die einfach humorvoll sind, die du dann einfach runterpostest. Das ist ja für dich viel leichter, du musst dir keinen Text ausdenken, sondern du machst einfach ein kleines Meme drunter. Und alle anderen freuen sich über dein Meme Also ich glaube, dafür ist noch viel größere Vernetzung nötig, um diese Sachen zu machen. Es ändert nichts daran, dass man trotzdem auf einer politischen Ebene daran arbeiten muss, dass sich das ändert, dass es nicht geht, dass die NZ ihre Seite nicht moderiert. Also die Fakten sind ja trotzdem dieselben.
Das sind, wie gesagt, das sind die Memes, die gibt es auch bei den Kollegen von No Hate Speech Movement, finden Sie auf der Seite. Das lässt sich kopieren, geht schnell. Die Frage ist, ob es wirklich Counter-Speech ist, weil, wie gesagt, das hat kein Argument. Es ist eine Humorisierung, das kann auch eine Möglichkeit sein, die Diskussionskultur zu ändern. Das ist nicht das Allheilmittel, es ist ein Maßnahmenkatalog, den man machen kann. Bitte.
Ging für mich Feuer mit Feuer bekämpfen. Man benutzt die Mittel, die dann auch wiederum die Gegenseite, also Hater, benutzen können, um eben von sinnvollen Debatten abzulenken und zu trollen. Also da würde ich mich nicht herablassen und die rhetorischen Mittel verwenden, sondern weiterhin an einer Debattenkultur festhalten.
Vollkommen klar.
Oder eben, oder beziehungsweise und ergänzend auch an der eigenen Medienkompetenz arbeiten und miteinander darüber sprechen, dass selbst wenn alle anderen zu faul sind, dagegen zu sprechen, dass es nicht heißen muss, dass ein Post im Internet, ein Kommentar wirklich jetzt etwas wert ist.
Ich habe Ihnen nachher noch einen Artikel von Dr. Karam Badiabi, der zu der Anschlag von Halle ein Interview gemacht hat, der hat genau das gesagt, kommen wir gleich nochmal zurück. Ich habe noch ein bisschen was ich Ihnen, ich will unbedingt, ja, reicht leider nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Wie ist die Zeit? Geht noch. Gut. Bisschen strafrechtlich. Das, was vielleicht auch irgendwie wichtig ist, was auch in den Vorträgen ein bisschen zu kurz gekommen ist, strafrechtlich und zivilrechtlich. Wir kennen schon einiges, eine ganze Palette von Strafrechtstatbeständen. Was Sie meistens erkennen, ist die Volksverhetzung und Beleidigung. Das sind die eigentlich dem Hate Speech schon eigentlich am nächsten kommen. Gibt es natürlich, weil das Strafrecht differenziert nicht nach Cybermobbing, was wir vorhin schon gehört haben in einem anderen Panel, sondern es differenziert nach Straftatbeständen, da wird ein Sachverhalt runtergezogen und er ist strafbar oder er ist nicht strafbar in unterschiedlichen graduellen Sachen. Aber das, was meistens auch vernachlässigt wird, ist die zivilrechtliche Ebene. Man hat einen Unterlassungsanspruch und auch einen Anspruch Schmerzensgeld. Und auch gleichzeitig hat es Folgen für die Arbeitsplätze. Das heißt, wenn sowas gemacht wird bei Beamten und öffentlichen Politikern teilweise, kann auch der Arbeitsvertrag in Gefahr sein. Das wird meistens verkannt. Was daran ist, um die Leute auch zu bewegen, weil wir haben damit zu kämpfen, die Leute kommen derzeit noch nicht, weil sie derzeit noch eine Scheu haben, sich davor überhaupt, also die Hürde zu überwinden, dass die Leute sich melden und sagen, ey, ich kann das machen. Das ist eine ziemlich große Hürde derzeit. Aber mit dem Anspruch auf Schmerzensgeld, das Geld lockt die meisten Leute. Das ist das daran. Das lässt sich über PKH finanzieren, das nennt sich Prozesskostenhilfe. Das heißt, den Unterlassungsanspruch und auch den Anspruch auf Schmerzensgeld, wenn man den Leuten sagt, ihr bekommt bei Ehrverletzung auch Geld und das kostet euch im Zweifelsfall nichts, weil es über Prozesskostenhilfe geht, dann ist durchaus die Gefahr, weil die betroffen sind von Hate Speech, sind meistens Leute, Migranten, Frauen, Politiker, also es, da geht durch alle Schichten, aber das sind die drei, die derzeit Frauen und Politiker in Kombination meistens, das ist jetzt das, was ziemlich hoch, 87% der Leute sind davon betroffen, also von denen, die befragt wurden in der Politik teilweise, aber über den Weg lässt sich zumindest die Hürde abbauen, diese Hemmschwelle zu sagen, ach, ich mache nichts, ich traue mich nicht, eine Anzeige, ach, bringt eh nichts, das ist ja das, was dieses allgemeine Credo, was herrscht, das ist gerade nicht so. Das, was ich Ihnen auch noch mitgeben will, wenn Sie sich mit Hate Speech beschäftigen, kommen Sie am NetzDG nicht vorbei. Das ist ein relativ junges Gesetz, 2018 entwickelt, 2019 in Kraft getreten oder 18 ein bisschen was drüber, also knapp 2 Jahre. Das ist für ein neues Gesetz nichts. Ist quasi ein erster Schritt in dementsprechend, warum meine Formatierung so komisch ist. Also irgendwie alle Buchstaben weg, also im Original sind die alle da. Na jedenfalls, das, was gemacht wurde, ist ein richtiger Schritt. Das kann man ein eigenes Seminar drüber halten. Das, was gemacht wurde, ist, dass offensichtlich rechtswidrige Kontakte, man hat sich überlegt, an die Hater komme ich nicht ran, weil die tarnen alle ihre IP-Adresse und die schreiben schon mal Klarnamen, komme ich nicht ganz weg. Hat man gesagt, naja, man kann mich als Plattform quasi bei offensichtlich, die müssen wir irgendwie in die Verantwortung ziehen. Deshalb hat man gesagt, man muss offensichtlich rechtswidrige Posts innerhalb von 24 Stunden entfernen. Ist ein richtiger Schritt für die Portale, aber es ist noch bei weitem nicht genug, weil die ganzen neuen Portale, die Sie so kennen, Discord, TikTok, sind alle nicht umfasst. WhatsApp ist auch nicht mit drin. WhatsApp, warum, fragt man sich jetzt. Laut Anwendungsbereich NetzDG müssen es 2 Millionen Nutzer sein und gleichzeitig müssen sie noch beliebige Inhalte teilen. Da WhatsApp aber als Instant Messenger nicht darunter fällt, ist schon da fraglich. Die meisten kommunizieren, dass Halle-Videos teilweise durch WhatsApp Gruppen gegangen, wo man sich fragt, warum ist das nicht im Anwendungsbereich drin? Auch viele andere Plattformen, die Userzahlen weitaus über 2 Millionen haben, passen nicht. Also man sieht, da ist Änderungsbedarf ohne Ende da. Es ist ein richtiger Schritt, aber die Novelle wird meines Erachtens auch dieses Jahr noch kommen, vielleicht auch nächstes Jahr im Anfang. Aber es ist dringend notwendig und ein erster Schritt, auch die Plattform in Verantwortung zu ziehen. Daran sieht man auch, wie die prozentuale Löschung ist. 24 Stunden bei offensichtlich rechtswidrig, da sitzen Leute bei Facebook in einem großen Zimmer, die dann sowas, jegliche Kommentare bekommen, also es sind keine Juristen, die Kompetenz ist da teilweise fraglich, die löschen dann einfach Kommentare weg. Facebook löscht schon teilweise gar nicht mehr, die kassieren dann eher, die müssen einen Bericht halbjährlich machen, quartalsmäßig, wie viel denn sie ungefähr gelöscht haben. So, das Problem daran ist, Facebook erstellt die Berichte teilweise unvollständig oder gar nicht, nehmen diese 2 Millionen Dollar Strafe in Kauf und gut ist. Wie Sie sehen, diese Ansicht ist aktuell, das ist aus einer Studie herausgenommen, wie viel ungefähr gelöscht wird. Das Problem, ich habe selbst die NetzDG-Beschwerde gesucht. Man kann quasi Beiträge melden nach NetzDG, das ist nach dem Gesetz, und gleichzeitig nach den Community-Standards, also ihr eigenes Hausrecht, früher nannte man es ein Etikett. Daran sehen Sie, die ist teilweise so versteckt, dass viele bewusst die Sachen verstecken auf ihren Portalen, ergo, wenn die Leute es nicht finden, stellen sie auch weniger Anfragen. Und damit verzieht sich dieses Bild, was mir eigentlich gar nichts sagt. Hier sehen Sie auch nochmal die Gruppen aktuell von den gemeldeten Studien, wer alles betroffen ist. Das ist nicht verwunderlich, es sind die Standardgruppen. Die Stolpersteine, die derzeit da sind, wie gesagt, man überlegt, die Straftatbestände auch zu erweitern. 188 StGB hat speziell, denke ich, niemand auf dem Schirm, trifft politische Mandatsträger, aber nur quasi Bundestagsabgeordnete. Es umfasst leider nicht Landtagsabgeordnete. Das ist eine Frage, ob man den anpassen muss, auch für die ganzen Ebenen der Politik. Weil die betroffen sind, die Bundestagsabgeordneten haben ihre Armada von Juristen im Hintergrund, die dann sowas machen, aber die ganzen Landtagsabgeordneten stehen völlig allein herrenlos. Daran sehen Sie, dass da auch eine ziemliche Multiplikatoren oder Faktoren, die betroffen sind, vorhanden ist. Man überlegt nicht nur das Hassposting zu löschen, sondern auch eine Art digitalen Hausfriedensbruch einzuführen als Straftatbestand. Das heißt, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Richtlinie verhält, wird dauerhaft auch gesperrt und weltweit gesperrt. Also das Phänomen, dass man neue Accounts anlegt, funktioniert dann nicht mehr. Das überlegt man quasi anzupassen. Das ist viel im Fluss. Sie merken, es ist viel im Fluss, viele gute Ideen. Vieles wird sich als zwecklos erweisen, aber vieles wird auch in der aktuellen Lage angepasst werden. Was ich Ihnen auch noch mitgebracht habe, ist vielleicht, man sieht einmal, wo man die NetzDG, wo man nach Community-Standards Sachen auch melden kann. Habe ich Ihnen mal kurz mitgebracht. Da sehen Sie das, wie das funktioniert. Per WhatsApp ist auch so eine Sache, kann man auch Sachen melden. Wissen vielleicht viele nicht, geht auch. Problem, man hat ja eine Kommunikation vom Sender und Empfänger ist ja privat, da muss man meistens einen Screenshot machen und diese Screenshots kann man dann dort auch hochladen. Also es gibt dort auch die Meldeoption. Nicht nach NetzDG, weil es jetzt ja nicht drunter fällt, aber zumindest nach Community Standards. Das ist ja wenigstens etwas. Und es, je mehr die quasi in den Gruppen das auch melden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst auch löscht. Also sie bekommen ja dann von mehreren Gruppen das. Es geht zumindest. Also es ist ziemlich versteckt. Also auch in der Einstellung Hilfe sehen Sie ja, wenn man sich jetzt mal die NetzDG-Beschwerde anguckt, ich habe selber 20 Minuten gebraucht, um sie zu finden, habe Ihnen oben auch den Link mit dazu gegeben. Dann sehen Sie, es ist, da muss ich quasi in zwei Minuten dranhängen, um den ganzen Antrag auszufüllen. Sehen Sie, es ist nicht einfach, hört auch nicht auf. Und dann haben Sie eine ganze Liste von Ankreuzen, wo Sie wo, wie, was. Sie sehen, das ist ziemlich viel, was Sie da machen müssen und ankreuzen, bis Sie die jetzige Beschwerde haben. Das ist absolut nicht nutzerfreundlich. Ist aber bewusst so gemacht, damit Sie weniger Beschwerden bekommen. Ergo können Sie dann sagen, wir haben gar nicht so viel. Also das ist bewusst so von Facebook auch gestaltet. Ist die Originalseite, das hört nicht auf, ist nur ein Ausschnitt. Also da kommen noch 4, 5 Seiten, bis dann irgendwann mal auf Abschicken klebt. Also da sehen Sie, hier können Sie ankreuzen, ist voll cool. Also verbreitigen Propagandamittel, also da müssen Sie echt ankreuzen, was denn eigentlich der Post ist. Also da müssen Sie eigentlich eine juristische Würdigung machen, wie Sie ja in den Urteilen noch sehen, total schwer ist. Kriegt keiner hin. Da kreuzen Sie auf alles was an und die Überprüfung ist dann auch fraglich. Ist absolut nicht nutzerfreundlich. Wird aber bestimmt geändert mit einer einheitlichen Berichtspflicht für alle Portale, die standardisiert zu erfolgen hatten. Und dann sind sie vergleichbar und auch auswertbar. Da muss ich meine Polizei in Sachsen-Anhalt loben. Da finden Sie, die Beschwerde sieht so aus, Online-Anzeige, also müssen Sie nicht mehr hin oder so, sich vom Polizeibeamten sagen, ach, ist gar nicht wichtig, geht alles online. Sehen Sie ein Formular, vielleicht eine halbe Seite, abschicken, einfügen, fertig. Also sehr, sehr nutzerfreundlich im Verhältnis zur NetzDG-Beschwerde mit 4 Seiten. Also da sehen Sie mal, praktisch ist es schon Polizei Sachsen-Anhalt, funktioniert, gibt es auch für andere Bundesländer, die sehen ähnlich aus. Also die haben ja alle voneinander kopiert. Ja, aktuell ganz, vielleicht das ist die Diskussionsrunde, wo es einen tiefen Rückschlag gab. Renate Künast Fall, hat glaube ich jeder irgendwie mitbekommen. Ein ziemlicher Schlag für die Hate Speech Verfechter oder die Gegner davon, wer es mitbekommen hat. Vielleicht war so, dass eine Debatte auch von den, man vermutet, es ging von den Kollegen von der Hate Speech Movement aus. Die haben sich Renate Künast ausgesucht mit einer externen Kanzlei, die versucht haben im Rahmen des TMG von dem TMG, das Telemediengesetz, um überhaupt eine zivilrechtliche Sache antreiben zu können, braucht man eine ladungsfähige Anschrift. Das ist quasi der Hauptpunkt. Das hat man damit versucht, indem man über das TMG, wo eine Anspruchsgrundlage drin ist, versucht hat, die Daten von Facebook zu erwirken. Das war der Hintergrund. So, und dahingehend musste das Gericht sich mit verschiedenen beleidigenden Tatbeständen von über 17, 19 Personen quasi im Einzelnen auseinandersetzen, um die Daten rauszukriegen. Und mit der IP-Adresse, die ich dann rausbekomme mit den Daten, kann ich dann zivilrechtlich gegen die Leute vorgehen. Und das ist derzeit noch auf 185 auf die StGB-Tatbestände begrenzt. Man muss quasi den Umweg über das Gericht gehen, um die Adressen zu kriegen. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich die Klage hinstellen soll, naja, puh, wird schwer. Wenn Sie nicht gerade noch einen Clan haben oder ich kenne, das ist mein Nachbar, der es macht, dann ist es einfach. Aber das ist meistens ja nicht der Fall bei den ganzen Kommentaren, die kommen ja weltweit. Deshalb ging es dann darum, dass das Gericht ausgeführt hat, sehr, sehr brisant, auch meines Erachtens nach einem Fehlurteil. Das wird auch noch aufgehoben, weil die Beschwerde läuft noch. Ging darum, dass man dort sehr, sehr theoretisch im ersten Teil des Urteils sieht, wie etwas abgewogen wird zwischen Meinungsfreiheit und dem Politikertum von Renate Künast. Weil man hat gesagt, Politiker müssen ja irgendwie mehr abkönnen. Das hat man im Kontext mit eingespielt. Das Problem, dass Schimpfwörter, Sie entschuldigen, Drecksfotze, Schlampe oder knatter Sie einer mal durch, sinngemäß, das letzte war glaube ich nicht zitiert, das war glaube ich frei dazu, das war nicht das Originalzitat, aber bewegt sich haarscharf an der Meinungsfreiheit. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das Gericht macht eigentlich didaktisch nichts anderes. Man nimmt die Aussage, analysiert sie, in welchem Kontext sie erwähnt. Das ist wie eine Waage, die Sie sich vorstellen müssen. Man hat die Meinungsfreiheit als oberstes Gut. Jeder darf frei seine Meinungsäußerung, solange sie andere nicht verletzt. Und wenn sie andere verletzt, wird abgewogen, was höher wiegt. Das Problem, was das Gericht gemacht hat, hat theoretisch super ausgeführt. Also Bilderbuch, kann man nicht meckern. Aber in der eigenen Abwägung dieser Tatbestände hat einen Fehler gemacht. Damals, als es darum ging, dass es in einer Art sexualisierten Debatte war, musste sich Renate Künast so laut die Begründung auch, ist quasi die Reaktion auch quasi ein sexualisiertes Spiegelbild gewesen. Und das, weil wer einmal was mit einem sexuellen Bezug sagt, muss sich dann auch die Reaktion, es darf dann sexuell aufgeladen sein, also hat Renate Künast die Reaktion quasi mehr oder weniger provoziert. Ist totaler Käse, bei den Wörtern wie Drecksfotze hat man teilweise auch gesagt, es ist ein Sachzusammenhang gegeben zu der Diskussion. Also wir haben damals im zweiten Semester gelernt, das nennt sich Formalbeleidigung. Wo ist da die Auseinandersetzung mit der Sache? Wenn ich Leute formal, wo ist an dem Wort Schlampe, was auch genannt wurde, einer von den 17 Posts, der sagt, die Auseinandersetzung mit der Sache, also ich kann bei Weitem, will das nicht erkennen. Und das wurde so die ganze Zeit durchgerattert vom Gericht. Von daher meines Erachtens nach ein typisches Fehlurteil. Einmal vom Landgericht, wie gesagt. Wird auch noch aufgehoben werden. Hintergrund, vermute ich, ist, dass die Anwaltskanzlei auch von den Kollegen von der Hate Speech Movement, die sich damit auch beschäftigen, die versuchten über den Weg, über die Prominenz dieses oder diese Verbreitung dieses Urteils eine Novelle des NetzDG zu erreichen. Dadurch hat man ja mediale Aufmerksamkeit bekommen und gesehen, das reicht nicht aus. Ich denke, dieses Ziel wird damit auch erreicht werden nach der Aufhebung des Beschlusses. Was Sie dann noch erkennen von einem anderen Gericht, warum steht da VG? V steht für Verwaltungsgericht. Da sehen Sie, Björn Höcke darf als Faschist bezeichnet werden. Da fragt man sich, Faschist ist ja auch irgendwie beleidigend, grenzt irgendwie so. Da hat das VG gesagt, ging, diesmal Einstieg war nicht Telemediengesetz, Schadenersatz und sowas, diesmal war es Versammlungsrecht. Diesmal hat man gesagt, da ging es um Gegendemonstranten, die auf ihre Plakat Faschist Björn Höcke drucken wollten. Und da haben die gesagt, nee, ist nicht. Also die Stadt hat gesagt, machen wir lieber weg. Da das aber dem Sachbeweis zugänglich war, da man darlegen konnte im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass genug Tatsachen vorhanden sind, Björn Höcke auch als Faschist zu bezeichnen, grenzt das unter dem Kontext des Politiktums, hat man auch wieder abgewogen. Sie merken, wie diffizil die Abwägung ist und wie schwer es dann fällt, einfach anzukreuzen, Beleidigung, Volksverhetzung, irgendwas, das kann man nicht leisten. Da wäre ein Kontext, sprachliche Äußerung, also das war von der Meinungsäußerung gedeckt. Von daher sehen Sie, dass das Verwaltungsgericht als Verwaltungsrechtsweg etwas anderes urteilt im Verhältnis zum Landgericht, als Zivilgericht. Also es ist immer dasselbe gefühlt, aber die Abwägung kann sehr diffizil. Und die Waage ist, wie gesagt, das kleine Sandkörnchen, was den Ausschlag geben kann. Aber als oberstes Gut ist die Meinungsfreiheit gedeckt, weil ohne Meinungsfreiheit dürften wir, also ist es nicht mit dem Grundgedanken Artikel 20 GG, Demokratieprinzip zu vereinbaren. Dann noch etwas anderes aus der Europäischen Union, weil Sie sehen, in Deutschland ist es nicht eigentlich allein. Sehen Sie auch, der Fall Eva Klawiczyk-Piszczek ist in Irland gegen Facebook gewesen. Also ganz brandaktuell, EuGH-Rechtsprechung, ging es darum, dass es ein Facebook-Post, wenn ich hinschreibe, entschuldigen auch das Wort, dumme Sau schreibe, dann hat man gesagt, das ist eine Beleidigung, muss von Facebook gelöscht werden. Dann hat der Hater es ja relativ einfach und kann hinschreiben, sau dumm. Und dann hat man natürlich gesagt, also da ist Facebook jetzt verpflichtet, wenn der Mitarbeiter erkennt, wo dann auch wieder die Frage ist, welcher Mitarbeiter denn, muss inhaltsreiche Posts auch löschen. Das heißt, aber sie dürfen keine Gedankenleistung erfordern, das heißt, jeder müsste erkennen, dass dumme Sau dasselbe ist wie sau dumm. So, und dann muss ich die auch inhaltsgleiche Post löschen, weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Anspruch erwirke und sage, jetzt löscht das den Post runter und der Hater ändert zwei, drei Worte und dann oder dreht das Wort einfach um und dann steht es wieder im Netz. Es ist ein richtiger Schritt in die Richtung, auch inhaltsgleiche Posts zu löschen, weil es kann auch nicht Aufgabe sein, dann die Codesprache zu entziffern. Also es ist ein richtiger Schritt, die Posts zu entfernen. Gilt natürlich nur für Irland, es ist ein kleiner Wermutstropfen. Also es ist natürlich für die irländischen Internetseiten, da geht die Grenze hoch. Also die in Irland können es dann nicht mehr abrufen, die sehen den Kommentar nicht. Bewege ich mich aber überall über die Grenze, dann sehe ich den Kommentar wieder. Also daran sehen Sie, dass es EU-mäßig bundesweit schon wieder zu territorial gesprochen, aber es muss quasi bundesweit global ausgeweitet werden. Aber es ist ein richtiger Schritt, brandaktuell, 3.10.19. Das sind so die aktuellen Bestrebungen, also vieles im Fluss, vieles in Entscheidung. Da bin ich auch schon in meinem Schlusswort, jetzt auch wieder zu den tragischen Ereignissen in Halle, eines der brisantesten Themen. Dadurch sind halt auch viele Anfragen derzeit da zu dem Thema. Ich kann Dr. Gama Diaby, der wurde damals, das ist ein Artikel aus der Zeit online von 10.10.19, ist auch mein Aufruf an Sie, wenn Sie sich mit Hate Speech beschäftigen, generell, wir müssen, das kann ich unkommentiert auch stehen lassen im Interview, wir müssen mehr in den sozialen Medien zur Wehr setzen. Das ist ein Aufruf quasi zu Counterspeech, das ist ein Aufruf, den Raum für die Hater nicht freizugeben. Das kann ich Ihnen mitgeben. Es ist nicht einfach und es ist bei weitem nicht alles leicht im Thema Hate Speech, aber wir sind auf dem richtigen Weg und es wird vieles im Fluss sein. Wie es in 5 Jahren ist, ich denke, es wird Möglichkeiten geschaffen werden, aufgrund aktueller Ereignisse, die jetzt vorgefallen sind. Es müssen aber auch Mittel bereitgestellt werden, was auch wieder der Appell ist, dahingehend auch Stellen für die Leute zu schaffen, Festanstellungen vor allem, die auch sich damit auseinandersetzen, weil damit verlieren wir sonst den Grundpfeiler unseres demokratischen Weltbildes. Ansonsten bin ich jetzt noch für Fragen, die Ihnen so brennen. Jetzt eigentlich auch noch Zeit. Jessica will auch noch. Irgendwas, was Ihnen noch auf den Seelen brennt, was ich immer mal fragen wollte, weil da gibt es Beratungsleistungen sonst.
Also
was kostet sonst?
Sonst, je nachdem, ich bin ja FDP Media quasi angestellt, aber wenn ich quasi die Anwaltskappe aufsetze, dann sind wir bei einer normalen Beratungsgebühr.
Und als FDP Media? In welchem Kontext?
Da bin ich als Rechtsreferent angestellt. Aber ich habe eine Nebentätigkeitsgenehmigung.
Aber Aber das heißt jetzt, wenn ich, in welchem Kontext kann ich mich an FLP Media wenden?
Da bin ich als Rechtsreferent im Thema Hate Speech drin.
Und das darf ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt feststelle, bei mir kommt mit irgendeiner Diskussion nicht klar im Netz, dann kann ich,
genau,
dann könnte ich mich melden und sagen, das wird diskutiert, was mache ich?
Genau.
Wo finde ich 23 Leute, die mit mir gegen diskutieren, oder ist es schon strafwürdig und auf welchem Weg gehe ich dann vorher?
Genau.
Und da würde ich mich einfach dann an dich wenden.
Genau.
Super.
Da schauen wir, wo was zu machen ist, welchen Bundesland natürlich. Wir sind natürlich Sachsen-Anhalt. Klar, das ist Ziel, quasi auch später die juristische Durchsetzung zu machen. Ob das dann quasi FLP Media noch macht oder externe Anwälte. Ich kann ja beides parallel. Ich bin quasi.
Na gut, für mich ist ja jetzt erstmal als Einrichtung, auch als Privatperson und Rechtsschutzversicherung natürlich
klar.
Das auch interessant durchaus, dass das erstmal über einen Anbieter zu machen. Wenn es dann in die Klage geht und so, dann muss man wahrscheinlich sowieso zum Anwalt gehen, aber.
Man muss eigentlich die Polizeidirektion und auch die Staatsanwaltschaft mit Anzeigen zuballern. Nur so bewegt sich was. Wenn der Staatsanwalt nicht mehr früh, wenn er früher macht, reinkommt, dann hat er 300 Anzeigen, die er von der Polizei weitergeleitet bekommt. Nur so wird sich was ändern, nur so wird Personal geschaffen. Ohne Reaktion, also wenn die Leute sagen, bringt eh nichts, und es wird, wenn man der Großteil der Beleidigungstatbestände machen uns nichts vor, die werden eingestellt. Ganz einfach nicht, weil da nichts dran ist, sondern teilweise auch, weil durch die Arbeitsüberlastung schnell weg. Die Staatsanwaltschaften arbeiten so. Man hat schon seit dem Studium damals diskutiert, ob Beleidigung überhaupt überhaupt ins StGB reingehört. Also hat man schon damals diskutiert, das war vor 8 Jahren. So. Aber man muss die Straftatbestände genau benennen, man muss Sachverhaltsermittlung und fundierte Anzeigen machen, damit die Leute sich, also sie gehen ja auch direkt vor, es gibt genug Urteile zur Volksverhetzung, also die auch massiv sind, 9.000, 10.000 Euro. Das sind auch meistens die Leute, die natürlich schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben. Also das ist nicht der unbescholtene Bürger, der einmal was Falsches getippt hat. Das sind die professionell das machen.
Ich habe noch eine Frage, wann wird dann mein Name potenziell auch der Gegenseite sichtbar? Weil das ist ja gerade, wenn es jetzt um die Kranken betrifft und so, wirklich eine Frage. Weil immer wenn es zivilrechtlich wird, ist es ja so, dass auch das sozusagen die Gegenseite meiner Daten auch
selbstverständlich.
Wenn der Adressdaten bekommt, also zivilrechtlich kann ich, wenn ich als Migrant in Wittenberg wohne, das eher nicht machen.
Weil also strafrechtlich schon mal gar nicht, weil da, wenn das Ding eingestellt wird, bekommen Sie nur eine Einstellungsnachricht. Da ja, passiert nichts. Im Falle der Klage, na, da sehen Sie dann natürlich den Namen, weil Sie haben ja Akteneinsicht. Der Gegenanwalt wird Akteneinsicht fordern, dass sie da natürlich mehr Anzeige erstattet hat.
Ja.
Zivilrechtlich sowieso, weil ich muss im Rahmen der Vollmachtserteilung gleichzeitig na, sowieso die Vollmacht darlegen. Also zumindest ich bin legitimiert, ich vertrete Frau. Dann
darf ich das doch nicht machen, wenn ich nicht will, dass meine Adresse rechtsextrem nicht benannt wird.
Nee, also anonyme Klage ist nicht. Aber gerade deshalb, also der Gegenpart hat natürlich auch ein Recht darauf zu erfahren, von wem ich jetzt belangt werde. Das ist ja, das ist ja dann Geben und Nehmen.
Wenn ihr vorbeikommt, da wohnt auch meine Familie.
Aber. Also, ja, aber wenn Sie sich die Journalistin Dunja Ayali angucken, die auch sehr viel postet, an den vielen Hatern, das sind teilweise, man kann es nicht verallgemeinern, aber viele, viele Hater und viele Posts sind, glaube ich, auch nur leere Drohungen. Ob die dann wirklich vorbeikommen und diese Hassdrohungen, also die Leute, man hat früher gesagt, wo wir bei der Staatsanwaltschaft waren, wenn man im ersten Monat keine Morddrohung bekommt, dann macht man was falsch. Das war damals so, man hat da. Das ist dann Alltag. Ich glaube nicht, dass es wahrgemacht wird. Man kann es nicht ausschließen. Also Fall Lübcke kennt es. Ja. Aber sich davon.
In Thüringen, der hat die wohl dann auch bei
einem
privaten Haus gemalt.
Aber auch da gibt es Polizeischutz etc. Sich wegen Angst zurückzuziehen, halte ich für den falschen Weg. Wenn man das schon macht, also von seinen Rechten Abstand nimmt, weil man Angst vor Reaktionen hat, dann hat man schon verloren. Also man kann den Kampf nur gewinnen, indem man konsequent dagegen vorgeht. So, und dann muss es halt mit Polizeischutz. Dann, wenn man da kein Vertrauen mehr hat, also wenn man schon sagt, ach, Polizeischutz bringt auch nichts, dann sind da zwei Leute, die gucken aber auch nicht genau hin, dann hat man den Kampf schon verloren. Also ich bin ein Verfechter dahingehend, wenn man konsequent vorgeht und als Einheit vorgeht, und der Prozentsatz der Haters sind meines Erachtens, das sieht man auch in den Portalen, das sind ganz, ganz wenige, es ist nur die mediale Aufmerksamkeit. Der Großsatz der Leute, das ist nicht nur Wunschdenken von mir, aber der Großteil der Leute, die ich kenne, die ich bewege, sind alles vernünftige, demokratische Leute, die null gewaltbereit, null irgendwas sind. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, und diesen Prozentsatz dürfen wir nicht wachsen lassen. Und das schaffen wir nur, wenn wir konsequent gemeinsam in diesen Projekten, das, was wir machen, auch vorgehen. Und nicht nur rechtlich und rechtlich hart. Also nicht wegen Angst etc. zurückweichen. Das mag sicherlich Sonderfälle geben. Also so ein Art Zeugenschutzprogramm wie in den USA gibt es leider hier nicht, wo man wo man halt eine Kronzeugenregelung und wo man dann verschwindet, das ist alles Film und Fernsehen. Aber diese Angst davor kann ich nur jeden. Also während meiner Anwaltstätigkeit wurde ich 11 Mal angezeigt. Straftatbestand. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das passiert. Das ist Alltag. Weil es gibt immer Leute, die einen quasi nichts Gutes wollen. Und es war an keinem Tatbestand was dran. Also von daher kann ich sie nur. Das ist natürlich dann wieder die juristische Schiene. Das kann nicht jeder. Das ist von Mensch zu Mensch natürlich anders, aber wenn man das nicht macht, kann ich nur beteuern, dass das, was Dr. Kamradi Abi auch sagt, man muss als Gemeinschaft zusammenhalten. Das ist das, was er auch geschrieben hat in seinem Interview. Sind alle demokratisch vielfältig, keiner ist. Man muss nur gemeinsam zusammenstehen. Und wenn man es nicht macht, hat man den Kampf schon verloren. Das ist quasi mein Appell. Amen. Genau.
Das war ein gutes Schlusswort.
Ich gehe schon mal langsam nach vorne. Ich rutsche nicht rüber.
Ja, nehmt euch noch eine Karte mit, wenn ihr das Foto nicht schickt. Das könnt ihr gerne mal hochgehen. Keine Chipkarte. Kein Geld drauf, ist ja keine gute Fame-Karte oder so.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn du außerhalb, also weiß nicht, wenn man jetzt zu dir kommt und sagt, hier, ich habe Hass im Netz begegnet, aber das hat jetzt gar nichts mit Sitzen und Anhalt zu tun und auch die Leute, die, weil du meintest ja vorhin, wenn es jetzt im Rahmen von Social Media ist, dass du sozusagen die Grenze...
Das Projekt ist natürlich in Sachsen Anhalt begrenzt. Die Frage ist dann, ob man, das läuft alles über Förderung, ist ja klar, wie bei uns alles, wenn man alle Projekte finanziert, also beim Großteil, ob man das hier, wir arbeiten ja auch mit anderen Projekten zusammen, so ist es ja noch nicht. Ja.
Also das wäre kein so.
Ziel ist ja in Sachsen-Anhalt zu bilden, da haben wir genug zu tun. Also das ist für einen, das ist schon fast aus, das wird aus 50 Prozent. Ja, zumal die Leute sich melden.
Vorzustellen, auch ein Projekt von FFP Media, wie also eben schon versprechen. Die Mediasquads sind bei FFP Media schon eine ganze Weile. Ich habe es auch, glaube ich, auf der ersten Folie. Nee, das ist interessant. Hallo? Genau, die Mediasquads gibt es seit 2001 bei FFP Media. Wir haben seit 1998 den Medientreff Zone, eine medienpädagogische Jugend- und Freizeiteinrichtung in Magdeburg. Und dort, klar, kommen irgendwie auch Jugendliche hin, die sich mit Medien beschäftigen wollen, immer noch wollen. Die Einrichtung gibt es natürlich noch. Und es hat sich relativ zügig damals herauskristallisiert, ich kriege diese Flasche nicht auf, herauskristallisiert, dass also eigentlich einige Jugendliche dabei sind, die mehr wollen als nur die Einrichtung nutzen. Und was weiß ich, wir hatten damals schon die E-Sport Arena, wir sind total weit voraus gewesen, die E-Sport Arena nutzen wollen oder Schülerzeitung machen wollen. Es gab ganz unterschiedliche Gründe, zu uns in die Einrichtung zu kommen. Und diese jungen Menschen, die das eben auch artikuliert haben, mehr zu tun und mehr machen zu wollen, mehr Verantwortung übertragen bekommen zu wollen,
Die haben wir dann tatsächlich, da haben wir überlegt, was wir machen können. Also ich nicht, da war ich auch noch etwas jünger und gerade mit der Ausbildung fertig. Das haben meine Vorgänger gemacht. Ich habe mir überlegt, was kann man denn tun, und haben die Media Scouts sozusagen ins Leben gerufen, 2001. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die in dieser Einrichtung beispielsweise Projekte anbieten wollten, die Mitarbeiterinnen unterstützen wollten im offenen Türbetrieb oder bei anderen Dingen, die sind Media Scouts geworden. Die mussten damals schon so ein bisschen was nachweisen, das war alles ziemlich informell. Und dann gab es einen kleinen Media-Scout-Vertrag, der über einen Monat oder über maximal drei lief, je nachdem, was man sich einlassen wollte sozusagen und auch wie alt man war. Und dann war man Media-Scout, hatte mehr Rechte als die anderen, durfte also zum Beispiel den einen Raum benutzen, ganz alleine, das durften die anderen nicht. Also man durfte dann auch ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein, man durfte Rechner benutzen, die anderen nicht benutzen durften und so weiter und so fort. Hatte dadurch aber auch Pflichten. Nämlich sich mit uns zu treffen und bei, damals hieß das noch Media Scout Palaver, bei diesen Palavern dabei zu sein, sich abzustimmen, was man tun kann. Genau, man war eben während des offenen Türbereichs eine Assistenz und hat Kinder und Jugendliche assistierend beraten bei dem, was sie so tun. Wir haben damit auch einen Preis gewonnen, den Ersten Wege ins Netz Preis. Das ist damals der Ronald Meinker, der lebt heute auf Teneriffa, der das damals gemacht hat mit Christine Heiß. Vielleicht Christine Heiß kennen die einen oder anderen auch, die heute im Landtag ist oder als Landtagsabgeordnete. Die beiden haben diesen Preis damals entgegengenommen und so sahen damals die Jugendlichen unter anderem aus. Ganz witzig, davon ist einer sogar gerade im Vorstand. Genau, so lief es. Als ich dann irgendwann in die Medientreffzone kam, damals noch, haben wir die Juniors eingeführt, weil eben auch immer jüngere Jugendliche das machen wollten. Die hatten etwas eingeschränktere Rechte und Pflichten, aber eben auch die gab es dann schon. Das haben wir so ungefähr, haben mit Kindern und Jugendlichen gemacht, die so ungefähr 11, 12 Jahre waren. Ursprünglich war das so, dass die Scouts so um die 14, 15, dann ging das los. Mit der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz, die der Verband dann irgendwann quasi innehatte, dieses Projekt, wurde das Mediascope-Projekt landesweit ausgebaut. Das heißt, man hat sich ganz vieles abgeguckt aus dem, wie es in der Medientreffzone funktioniert und nicht funktioniert hat, und hat das Ganze dann etwas auf formalere Füße gestellt. Die Mitarbeiterin damals, Ariane Pett, war das, die hat zusammen mit aktuellen Scouts, man sieht die hier, unter anderem gesessen in mehreren Treffen und hat überlegt, was könnte man denn und was müsste man denn und wozu habt ihr Bock, und hat dann im Laufe der Zeit mit denen zusammen überlegt, wie die Media Scouts ausgebildet werden, wie die Ausbildung aussieht, wie umfangreich die ist, was für Themen da drin vorkommen in der Ausbildung, und hat sich regelmäßig mit den Scouts getroffen. Ariane Pest inzwischen weg, das machen andere natürlich weiter, also wir treffen uns weiter mit den Scouts. Und ich habe ja auch zwei zu sitzen, die heute im Laufe des Tages schon die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen sind und Medienkompetenz-Schokolade verteilt haben. Ich muss aber hochgucken, ich kann hier leider nicht schauen. Da sehen Sie noch ein paar Ziele. Ich habe dies einfach mitgebracht, weil die aus ihrer eigenen Erfahrung sozusagen berichten können. Das ist immer ganz gut, wenn das nicht nur ich tue. Ich bin nicht mehr in dem Alter, als dass ich Media Scout sein könnte. Obwohl wir auch einen Media Scout haben tatsächlich, der will da einfach nicht raus. Ich glaube, Basti ist 35 geworden, glaube ich. Ne? Also es gibt auch die ganz alten, wir werfen die dann auch nicht raus.
Nein.
Scouts, Media Scouts dürfen Media Scouts bleiben, wenn sie denn wollen. Genau, nur ganz kurz noch zur Ausbildung. Es gibt tatsächlich Ausbildungsmodule. Wir fangen ungefähr ab 9 Jahren an. Da kann man in ca. 12 bis 15 Stunden, je nachdem, was das für ein Format ist. Wenn wir das in der Form von der AG machen, dann sind das 15 Stunden. Wenn man sich ja 15 Mal Hallo und 15 Mal Tschüss sagen muss, das frisst ja auch Zeit. Wenn man das Ganze an 2 Tagen macht, dann sind wir ungefähr bei 12 Stunden. Zu klassischen Inhalten, erste Wege im Netz, so ein ganz klein bisschen Projekte, also was kann man so an kreativen Sachen machen und wie leite ich das an, also ein bisschen Kommunikation und Vortrags- und Redekompetenz. Und das geht dann weiter, je älter man wird, desto umfangreicher wird die Ausbildung und mündet dann, wenn man dann möchte, ab dem 16. Lebensjahr mit der Media Scout Juleika, also verbinden das mit der klassischen Juleika, die man kennt. mit sehr, sehr vielen Medieninhalten. Spicken wir die und dann hat man eben zum Schluss nicht nur eine Mediascot-Card, sondern auch diese Juleika, die Juleika-Card.
Ja,
genau. Und ist dann unterwegs in ganz vielen Bereichen. Es gibt Jugendliche, die sagen, ich weiß nicht, treffe mich ja mit meinen Freunden immer. Wir sind hier und da unterwegs und da bin ich einfach wirksam als Mediascout. Es gibt Jugendliche, die nutzen den Raum Schule, wenn sie denn Schüler und Schülerinnen sind, um dort in Klassen unterwegs zu sein, aber auch mal den einen oder die andere Lehrerin fortzubilden oder zumindest Tipps zu geben. Es gibt Jugendliche, die sind in Heimen unterwegs, weil wir eben auch im Spektrum Heim, Kinderheime, Jugendheime, Tagesgruppen ausbilden. Verbände, Jugendverbände, Sportverbände und so weiter. Es gibt Jugendliche, die trauen sich ältere Zielgruppen wie Eltern zu, andere aber eben nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Und Jona ist zum Beispiel jetzt teilzuständig und mittendrin im Medientreff Zone. Natürlich, im Medientreff Zone hat das Scout weiterhin. Und Jona ist momentan da auch total tief dabei, mit den Scouts in der Zone zu arbeiten. Vielleicht kannst du erzählen, was
die so tun. Ja, ich erzähle einfach selbst. Also wir sind im Moment 10 Scouts. Wir haben 10 Scouts ungefähr. Zwischen 13 und 35 Jahre alt. Also
das ist passiv. 35 Jahre alt.
Genau. Und wir haben alle 2 Wochen ein Treffen und da wurde ich quasi erwählt, alles so ein bisschen zu moderieren, zu organisieren, mit dem Personal von der Zoneleitung einfach zu kommunizieren, was wir machen können, was vielleicht nicht geht, aber es geht eigentlich alles, was wir machen wollen, können wir eigentlich auch in irgendeiner Weise umsetzen. Und ja, wir machen das alles sehr demokratisch, dass halt auch der 13-Jährige, der leitet zum Beispiel bei uns im Medientreffzone seine eigene Minecraft-AG, hat auch vollen Zugriff auf den Server und macht das eigentlich auch alles selbstständig. Ich glaube, die bauen im Moment einen großen Schiffshafen, wenn ich das alles noch im Blick habe. Aber genau, wir machen halt auch eigene Projekte, dürfen wir selbst organisieren, wie zum Beispiel das letzte, was mir gerade einfällt, ist, wir haben einen Filmabend gemacht mit den Besuchern der Zone und haben zum Beispiel Mulan geguckt und haben danach über Emanzipation sehr niedrigschwellig mit kleinen Kindern zwischen 7 und 10 Jahren gesprochen darüber, was das ist. Also natürlich haben wir jetzt keinen Begriff wie Emanzipation benutzt, sondern wir haben halt über die Rolle von Mulan gesprochen und warum das halt was anderes ist als eine andere Disney-Prinzessin. Ja, genau, sowas machen wir.
Wenn ihr da also Fragen habt, jeder
ja.
Simon hat die Ausbildung gemacht, weiß ich nicht mehr, 17, 18 glaube ich?
Müsste Anfang 2018 gewesen
genau, sein. Genau, Ende 2017, Anfang 2018.
Media Scout Juleika.
Genau. Und hast, ich weiß nicht, dein letztes Projekt, war das jetzt das DigiCamp, glaube ich sogar?
Also das DigiCamp ist, glaube ich, das aktuellste und da war ich dann sozusagen auch mit dabei, eine Woche lang als Teamer und habe dann sozusagen mit den Jugendlichen, die da waren, Barcamps geleitet oder moderiert und genau, dadurch, durch die Media Scouts für Leica zum Beispiel, habe ich dann auch nochmal Hintergrundwissen gehabt, zum Beispiel zum Recht am eigenen Bild und sowas, was dann halt im DigiCamp, wenn mich jemand fragt, dass ich das auch weiß und zudem ist es dann trotzdem noch, dass ich auch weiß, wie ich mit Jugendlichen besser umgehen kann. Deswegen, gerade in dem Bereich, war das sehr hilfreich. Ja.
Ja, also es ist auch so, dass wir versuchen dann auf solche Ressourcen natürlich zurückzugreifen. Ne? Es ist nicht so, dass Mediascouts die ganze Zeit irgendwie an uns kleben und wir die einmal in der Woche sehen. Wir versuchen uns in Netzwerktreffen irgendwie nochmal zusammenzufinden. Die in der Zone macht das sehr, sehr regelmäßig. Das ist, wie gesagt, von Institution zu Institution abhängig. Hinzu kommt jetzt bei Simon, dass er sogar noch in dem Bereich studiert und dann wissen wir einfach, aha, da gab es damals den Scout und jetzt macht er sogar dieses und jenes oder damals hat er die Ausbildung gemacht, nicht damals gab es den Scout. Jetzt studiert er das auch noch und dann versuchen wir ihn eben auch immer in irgendwelche Projekte mit einzubinden. Das ist jetzt das DigiCamp gewesen, ist war so eine große Sache, aber wenn wir klassische Anfragen haben zu einem Seminar zu sozialen Netzwerken oder so, dann ist es so, dass wir Scouts, die Interesse daran haben, auch mitnehmen. Die dürfen dann quasi hospitieren und wenn sie sich irgendwann zutrauen und wir ihnen auch, dann übernehmen die sowas durchaus auch schon ganz alleine. Ja, also das machen ja, das war jetzt irgendwie das gute Beispiel dazu, dass dann einfach so ein Mediascout so ein Projekt einfach selbst macht. Also die Pädagogen sind da mit dabei, die sind jetzt nicht irgendwie weg und sagen, macht mal, es wird schon irgendwie funktionieren.
Na klar, Daniel und Hannes aus der Zone, die haben das im Blick, aber die lassen die Jugendlichen dann eben tatsächlich alles organisieren. Die müssen auch dann, also dürfen nicht nur oder müssen nicht nur organisieren, ich brauche den Raum und ich brauche den Inhalt, ja. sondern wenn wir jetzt irgendwie so ein Kinoabend machen, vielleicht müssten wir auch an Popcorn denken oder so. Also das ist alles schon das. Dass ihr das dann mitdenken müsst. Also das ist ja auch der Lerneffekt dann an der.
Und das ist halt auch sehr hilfreich, wenn man dann als 15-, 16-Jährige sich trotzdem halt einen Plan machen muss, okay, ich will jetzt das einkaufen, ich muss irgendwo Geld herkriegen, weil im Endeffekt sollte der Kinoabend für die Kinder halt nichts kosten. Und dann war halt die Frage, wo kriege ich das Geld für die Lebensmittel her? Und sich damit zu beschäftigen, ist sicherlich auch noch eine Kompetenz, die es sich lohnt zu erlernen.
Ja. Genau.
Rekrutiert ihr oder wie findet ihr quasi Nachfolger oder neue interessierte Jugendliche, junge Menschen, die halt auch?
Also bei uns, ja. Bei
meistens uns. Durch den Jugendclub, ja. Die Kids, die da dann eh häufiger hinkommen, wo man merkt, ja, dass die sind nicht nur einmal irgendwie da und dann nie wieder, sondern die regelmäßig da sind, dass man die dann auch mal anspricht, so hey, wir haben hier was, hast du nicht auch noch, oder die kriegen das halt mit. Wenn ihr eure Treffen habt und dann die, wenn man kein Scout ist, fragt man, was macht ihr denn da? Und dann, ja, so kommen.
Also es gibt in Einrichtungen auch Scouts, die sich irgendwie auch also erkenntlich zeigen, im Sinne nicht erkenntlich, das ist das falsche Wort, erkenntlich machen ist das richtige Wort, also die irgendwie, wenn sie als Scout in dem Moment nicht aktiv sind, irgendwie eine Jacke aufhaben oder anhaben und T-Shirt, das kriegen die im Übrigen auch mit von bei der Ausbildung dann von uns, wenn sie fertig sind. So dass die schon allein dadurch ersichtlich sind, ich bin Mediascout und dadurch eben auch angesprochen werden, was heißt das eigentlich und warum machst du das hier eigentlich? Und dann nicht nur im Jugendzentrum, wie gesagt, auch im Heim oder so, dadurch, dass sie ins Gespräch kommen. Ansonsten ist so eine Plattform wie hier natürlich genau die richtige. Also wir sagen einfach, wir sind da, uns gibt es und ihr könnt diese Ausbildung von Scouts eben auch bei euch haben. Voraussetzung ist, dass ihr Jugendliche findet, die das freiwillig machen. Also das haben wir auch mitunter, dass dann in Schulen kommt, das ist aber schön und wir haben ja auch die Streichlichter, das können die auch gleich mitmachen. Nee, nur wenn man Streichlichter ist, heißt das nicht, dass man auch Mediascout sein will und kann. Also das ist schon wichtig, dass das Jugendliche sind, die da richtig Bock drauf haben, die auch ein Stück weit natürlich medienaffin sind und Medieninteresse haben. Und genau, so versuchen wir das einfach in die Welt zu streuen, damit man uns anspricht. Und damit ist das Ganze mal. Wir suchen vor Ort dann auch immer Netzwerkpartner. Also wenn wir dann merken, aha, wir sind jetzt in dem Bereich angefragt, dann gucken wir, wen gibt es da noch. Also wir als Servicestelle gucken dann, weil wir sitzen in Magdeburg und dann ist immer Wittenberg eben auf dem Weg. Wäre denn aus Wittenberg dann irgendwann mal jemand, der Interesse hätte, das hatten wir bis jetzt noch nicht, dann würden wir zum Beispiel vielleicht mit Tobias Thiel in Verbindung treten und sagen, hier Tobias, da gibt es jetzt welche, die würden das machen wollen. Hast du Bock, bei der Ausbildung irgendwie zumindest zu hospitieren? Und für später vielleicht auch Ansprechpartner zu sein, wenn die mal Lust haben, was zu machen zum Thema, wenn die Lust haben, jetzt auch mal mit Minecraft, dass wir dann nicht immer losrasen, weil warum, wenn Tobias da ist. Ne? Versuchen wir dann die entsprechenden Netzwerkpartner zu finden, wo es gerade passt.
Das ist bisher aus Wittenberg keine
Erfahrung. Nee. Nee, aus Wittenberg noch nicht. Es ist eher auch, Wittenberg ist tatsächlich... Wahrscheinlich, weil du da auch bist. Manchmal fragen wir uns auch so, warum es Stadtteile, warum es Landkreise gibt, wo weniger Nachfrage ist.
Es gibt ja auch Medienmobil.
Richtig, das Medienmobil, mit dem sind wir auch und mit der sind wir auch in Kontakt. Die ist auch interessiert, ich weiß gar nicht, wie lange die das jetzt macht, ein Jahr oder so. Ja. Und wir haben am Anfang mit ihr darüber gesprochen, sie hat gesagt, das ist auf alle Fälle ein Thema, sie will erstmal ankommen und wir sollen sie erstmal ankommen lassen. Und wir werden jetzt im kommenden Jahr mit ihr dann die Gespräche aufnehmen. Inwieweit sie das auch in die Jugendzentren bringen kann, dieses Thema. Genau, aber die weiß auf alle Fälle schon Bescheid.
Aber finanziert das quasi aus euren eigenen Mitteln, die ihr von der Säule habt, oder ist das
mal? Genau, ja. Also die aktuell ist es so, dass wir, also wir nehmen ja, wenn die Servicestelle generell unterwegs ist, zu verschiedenen Jugendschutzangeboten, dann muss sie tatsächlich wegen des Eigenanteils auch Geld einnehmen. Bei den Mediascouts ist das aber nicht der Fall. Also das wäre eine unheimliche Hürde, wenn da drei Jugendliche auf uns zukommen und sagen, wir würden jetzt ja gerne mal irgendwie zwei Tage mit euch und ich erzähle dann, also passt auf, das kostet aber mindestens. Nein, das ist nicht der Fall bei den Scouts. Da machen wir, das haben wir die Freiheit, da machen wir die Ausnahme und bieten das kostenlos an. Wenn es irgendjemanden gibt vor Ort, also wir sind jetzt demnächst im November in Dessau, da machen wir das zusammen, also machen wir es in einem Jugendzentrum und da ist die Jugendschützerin vor Ort diejenige, welche, die das Ganze auch mit unterstützt und so ein bisschen ihre Jugendzentrumsmitarbeiterinnen sozusagen da informiert und sagt, macht mal und wie organisieren wir das und kriegen wir eure Leute dann dahin. Die hat auch momentan einfach noch 3,50 Euro über, dann ist es okay, also da freuen wir uns auch und sagen, oh super, dann haben wir wenigstens das Fahrtgeld irgendwie wieder reinbekommen. Aber ansonsten ist die Mediascope-Ausbildung kostenlos.
Also offensichtlich Vorhinein.
Ja, genau. Habt ihr noch Fragen? Steht irgendwas auf meinen Folien, was noch ganz wichtig wäre? Das ist gut. Hier ist noch, ich muss tatsächlich mich einfach hinstellen, ich kann es gar nicht sehen. Genau, das sind nochmal dieses Ausbildungskonzept nochmal kurz zusammengefasst. Das sind die Themen, die Minis sozusagen in ihrer Ausbildung bearbeiten. Die Ausbildung der Minis, beziehungsweise die Minis sind dann ungefähr 9 bis 12 Jahre alt. Hatte ich ja schon gesagt, wir sind 12 Zeitstunden unterwegs. Wenn es eine AG ist, dann machen wir es ein bisschen länger. Das wäre immer schön, das klappt aber in der Regel auch, dass wir dann nochmal 2-3 Stunden extra bekommen von der jeweiligen Institution. Und genau, da machen wir die ersten Wagen Schritte, wir begeben uns mal ins Netz, machen mal eine Internet-Rallye beispielsweise, überlegen uns mal, also wir überlegen uns auch 2-3 Methoden, beziehungsweise ich stelle Methoden vor, sage dann einmal so meine Methode, ich kann die jetzt nicht hier lassen, dann müssen wir selber gucken, ihr müsst jetzt selbst gucken, dass ihr jetzt eine Methode euch auch bastelt, dann basteln wir solche Methoden, also zum Beispiel eine Medienheldenleine, die wir immer dabei haben, da gehen die Kinder dann ins Netz, überlegen, was sind so meine Medienhelden, meine Lieblingsfiguren in Spielen, in Filmen und so weiter, suchen die sich, malen die auf und erhalten dann so eine Medienheldenleine, halt, die man aushängen, auslegen kann und womit man dann wieder mit anderen arbeiten kann. Und dann gibt es die Juniors ab 13 Jahre, da ist dann die Ausbildung 18 Stunden lang. Da haben wir dann schon so ein bisschen mehr, sieht man auch, schon so ein bisschen mehr Kommunikationskompetenzen und wir gehen auch ein bisschen mehr auf Rollen, nicht nur ein bisschen mehr, das machen wir fast gar nicht sonst bei den Kleinen. Da gehen wir dann auf die Gruppe ein, also wie ist so eine Gruppe, wie wir entwickelt sich durch eine Gruppe, was gibt es für Gruppengefüge und so weiter und so fort. Und wir haben dann auch schon so Themen, die wir mit den Kleinen eben gar nicht bearbeiten, weil sie noch zu klein dafür sind, unserer Meinung nach. Es geht dann eben um Sexting, um Cybermobbing. Wir besprechen eben auch so Phänomene wie vor ein paar Jahren noch YouNow oder Momo und Co. Also so Sachen, wo ich wo ich bei Grundschulkindern nie von alleine drauf kommen würde, sondern immer erst gucke, kommen die mit dem Thema und dann spreche ich es an, damit ich sie nicht auf irgendwas aufmerksam mache. Was ich dann aber mit den Größeren eben durchaus auch tun kann. Das kann ich eben auch mal ein Thema ansprechen, wo die vielleicht sagen, habe ich noch nie was von gehört. Die gehen da reflektiert damit um. Ja, und da, wie gesagt, die Großen, die zusätzlich, wenn sie denn wollen, diese Juleika machen können, die 40 Stunden beinhaltet. Und das ist abrufbar, was die Juleika an Standards hat. Und wir versuchen, das, was dort in der Juleika sowieso gesetzt ist an Themen, das können wir ja gar nicht weiter beeinflussen, weil es ja, wie gesagt, zertifiziert ist. Da gucken wir dann immer, wo wir unseren medialen Schwerpunkt eben noch mit überstülpen können. So. Genau. Und das ist dann das, was die so machen, also zumindest ist das, was wir bisher so erlebt haben, was die so machen. Die erstellen Filme, wir haben Scouts, die haben einen YouTube-Kanal zu bestimmten Themen. Was weiß ich, wir hatten jetzt auch zu dem Thema Queer, weil eben jemand queer ist, die sich dann damit beschäftigen. Die erstellen Informationsmaterial, auch für andere, für Kinder. Diese Medienkompetenztipps da zum Beispiel sind auch von Jugendlichen gemacht und überlegt worden. Sie beraten und manchmal ist es auch so, dass sie tatsächlich mit uns in Elternabende auch schon gehen. Das machen auch nicht alle, aber also manche sagen auch, oh Gott, das will ich niemals, ich komme da nicht mit bei den Erwachsenen. Aber es gibt welche, die machen das und es gibt sogar welche, die würden es demnächst sogar zutrauen, das ganz alleine zu machen, weil nicht mehr neben mir zu sitzen und ab und zu mal eine Frage zu beantworten, wenn sie gestellt wird, sondern das auch total selbstständig zu machen, je älter die werden. Es gibt natürlich, dieses Älterwerden ist ein Thema, wir haben dann immer gefragt, wie viel habt ihr denn schon? Die bleiben ja auch nicht zwangsläufig für immer und ewig bei uns. Ne? Also so ein Scout-Leben ist auch so manchmal so Lebensbrüche beschränkt. Ja? Also wir haben viele Scouts, die bilden wir aus und nach 2 Jahren haben wir zu denen fast keinen Kontakt mehr, weil die dann weggehen aufgrund Studium oder Ausbildung. Und dann hat man hier und da mal vielleicht noch über WhatsApp Kontakt oder weil sie mal wieder zu Hause in der Familie sind und dann mal schnell vorbeischneiden oder so. Dann kriegt man mal mit, ach Mensch, du bist jetzt also da gelandet oder ach, du studierst da doch nicht mehr, weil du dich für was anderes entschieden hast. Manchmal ist für die dann auch das Mediascout-Dasein beendet ab da an. Manchmal ist es aber auch so, dass sie sagen, nee, also ich mache das schon noch. Also ich habe mir das irgendwie, ich hatte irgendwie da gemerkt, ich habe Bock drauf, irgendwie mit Kindern und Jugendlichen was zu machen. Und da gibt es bei mir in der Nähe jetzt ein Jugendzentrum oder auch einen Kanal oder so. Und da bin ich jetzt manchmal auch und mache da noch was. Das ist ganz unterschiedlich. Für uns ist halt wichtig, dass dieser Peer-Ansatz einfach gut funktioniert. Die Erkenntnis, die haben, geben wir nicht nur Studien her, die haben wir selbst. Dass uns immer wieder Jugendliche, Kinder und Jugendliche spiegeln, dass es was anderes ist, wenn Kinder und Jugendliche mit ihnen reden. Und wenn es nur heißt, was, du kennst dich damit auch aus, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass sie das so zu mir sagen, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hätten, ist natürlich was anderes, wenn irgendwie ein Simon da steht. Da stellen die gar nicht in Frage, dass Simon Ahnung hat zum Thema Medien und dass sie mit ihm irgendwie kompetent darüber reden können und beziehungsweise eher kompetente Antworten liefern kann. Das stellen sie bei mir eher in Frage, ne? Weil ich irgendwie nicht mehr so jugendlich aussehe. Und das ist echt ein Vorteil, wenn man junge Menschen mit dabei hat. Merken wir in jedem Angebot, dass die auch sofort gegriffen werden von den Kindern und von den Jugendlichen und erzähl mal, und machst du das eigentlich auch, spielst du das auch oder kennst du das auch auf Netflix? Da ist dann sofort irgendwie so ein Bann gebrochen.
Ja,
Punkt. Das war eine Punktlandung.
Das klingt immer, genau. Das ist so ein
ja. Also, wenn keine Fragen mehr sind, irgendwo sind hier bestimmt auch noch so eine Schokoladen mit Medienkompetenztipps, da steht dann auch die Seite drauf. Und ansonsten haben die das hier auch alle auf ihren T-Shirts. Medias-scout.de, da findet man Informationen, beziehungsweise wenn dann eben einfach an FF für Media, wenn Interesse besteht. Dann, gutes Kaffee trinken.